One, two, three. Fly me to the moon and let me play on monster.
Der Weltraum. Unendliche Weite.
Das Babylon-Projekt war unsere einzige und letzte Hoffnung auf Frieden.
Hallo, Dienstagsgucker. Hallo, Werner.
Mein Leben.
Das Speis muss fließen.
Es tut mir leid, Dave. Aber das kann ich nicht tun.
Möge die Macht mit dir sein.
Willkommen im Fight Club.
Sie reden. Der dreibeinige Podcast.
Hallo, herzlich willkommen zu einer Unterwegs-Ausgabe von Sie reden, der dreibeinige Podcast, live on tape auf der A10 auf dem Weg nach Eberswalde und in der Standardbesetzung. Hallo Sebastian, da ist nochmal im Cast.
Oh mein Gott, guck auf die Straße, Sascha, guck auf die Straße. Ah!
Wir haben ja extra bis gerade nicht geredet, bis wir die Aufnahme gestartet haben.
Seit 20 Minuten schweigen wir uns quasi an
im Auto, bis wir diesen Aufnahmeknopf gedrückt haben. Ja, nee, wir mussten ein bisschen durch Königs Wusterhausen gurken und da mussten wir uns konzentrieren. Auf der Autobahn ist es ja total entspannt.
Da sind auch keine anderen Autos oder so. Man muss auch nicht mit irgendwelchen Sturmschäden rechnen.
Nee, die Autobahnen sind ja freigeschnitten. Ja, eigentlich wollten wir ja mit dem Zug ganz entspannt im Zug podcasten, aber der Sturm Xavier Naidu hat uns ja einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Sascha, musstest du eigentlich öfters ausrücken die letzten Tage?
Ich habe den ersten Einsatz verpasst, zu dem wir hätten ausrücken müssen oder ausrücken können. Da war ich noch in Cottbus unterwegs. Und als ich dann nachmittags nach Hause kam, lag quasi schon über unsere Straße eine dicke Fichte des Nachbarn und ist genau in die Hofeinfahrt des anderen Nachbarn gekracht, sodass quasi nicht viel passiert ist. Aber
Was ein Glück,
echt. Und beim Nachbarn links von uns hat es sämtliche Obstbäume umgehauen und bei uns war gar nichts. Das war ein Dachziegel, der runtergekommen ist und das war's. Also das war offensichtlich, lagen wir genau zwischen zwei Einflugschneisen vom Sturm. Ich bin dann auch nochmal ins Gerätehaus gelaufen und habe geguckt, ob ich da irgendwie gebraucht werde. Wäre auch der Fall gewesen, aber unsere Feuerwehrautos waren ja alle schon ausgerückt und deswegen konnte ich da jetzt auch nicht viel machen, leider. Also insofern fahre ich jetzt auf die A10. Ich bleibe auf der A10, genau.
Sascha, da vorne ist ein loser Baum, halt ihn mal fest, dass er nicht umkippt.
Nee, und am nächsten Morgen bin ich nochmal ausgerückt, da ist die Sirene nochmal gegangen. Ist ja wie immer, wenn dann die Leute morgens feststellen, wenn sie zur Arbeit fahren, oh, da liegt ein Ast auf der Straße. Ich habe keine Lust anzuhalten, den zur Seite zu schieben, also rufe ich mal lieber die Feuerwehr. Also solche Einsätzchen noch, zwei Stück am nächsten Morgen.
So kleine Zweige quasi.
Ja, genau. Ich glaube, wir hatten
auf Klauben.
Wenn ich es richtig im Kopf habe, hatte unser Ortswehr 24 Einsätze, also 24 Äste, Bäume und teilweise wirklich auch kapitale Kolosse, die auf der Straße gelegen haben, die wir wegräumen mussten.
Ja, meine Freundin erzählte hier vom Prinzenbad in Berlin ist eine dicke, ich weiß nicht mehr, Linde oder irgendein Baum halt, haargenau auf den Fahrradständer geknallt und hat alle Fahrräder, die da in einer Reihe stehend angeschlossen waren, so richtig schön geplättet quasi.
Hoffentlich saß keiner mehr drauf, aber das ist ja eher selten an einem Fahrradständer, dass da jemand drauf sitzt.
Ja, so Mütter, die mal kurz schwimmen gehen und ihr Kind auf dem Fahrrad
Gepäckträger sitzen lassen. Wie man das kennt, ja.
Kennt man ja.
Ich bin
ja,
in 5 Minuten wieder da. Aber wer ist das Prinzenbad ein Freibad? Nee.
Nein.
Okay, das wäre bei dem Wetter jetzt auch nicht zu empfehlen gewesen. Das wäre Abenteuer-Schwimmbad gewesen. Nee, also es war schon heftig. Kann man nicht anders sagen.
Ja, und Sascha, was haben wir heute vor?
Ja, ich sagte schon, wir sind auf dem Weg nach Eberswalde. Und das heißt nie was Gutes, wenn wir auf dem Weg nach Eberswalde sind. Nein, Quatsch, das heißt natürlich extrem was Gutes.
Das heißt Line-Dancing und Stadtfest.
Benjamin hat gesagt, heute kann er uns leider kein Stadtfest versprechen.
Was?
Aber irgendwas anderes sei in Eberswalde heute.
Filmfestival. Filmfestival. Aber dazu werden wir keine Zeit haben, denn wir sind Teil des Programms zum 30-jährigen Jubiläum von Star Trek The Next Generation. Veranstaltet Benjamin eine große Jubiläumsgala in seinem Heizungskeller, aka dem kleinsten Star Trek Museum der Welt.
Und es ist wirklich schon mehrere Jahre, muss man ja fast sagen, her, dass wir das letzte Mal da waren.
Es kommt mir vor, als sei es gestern gewesen.
Ja. Und wir, also ich freue mich schon drauf, bin mal gespannt. Wir haben kein Konzept, was wir machen. Wir haben einen Timeslot von einer Viertelstunde ungefähr.
Aber ach Sascha, jetzt stapel nicht wieder so tief hier.
Denke, den kriegen wir irgendwie gefüllt. Eigentlich wollten wir unabhängig voneinander unsere besten Star Trek-Momente aufschreiben oder wiedergeben, ohne es dem anderen zu sagen, welche. Du hast es mir natürlich alles zugemeldet, aber ich habe es wieder vergessen.
Das ist gut. Ja. Aber vielleicht weißt du es noch, weil ich habe meine Aufzeichnungen zu Hause liegen lassen.
Ach, sehr gut.
Aber Sascha, stapel nicht so tief. Also ich weiß, du übst schon seit 2 Wochen verzweifelt deinen Text auswendig für das Lied, das wir spielen werden. Ich glaube, du wolltest ein bisschen was gut machen, ne?
Ja, wir hatten unser altes TNG-Lied, was wir damals in den 90ern geschrieben haben, mit sehr viel Ironie, wo wir ja gesagt haben, 7 Jahre ist es jetzt her, der Abschied fällt nicht schwer von der Enterprise. Und da haben wir natürlich gesagt, das können wir zum 30-jährigen Jubiläum von TNG nicht ruhigen Gewissens singen und haben diesen Text nochmal ein bisschen aktualisiert.
Ironie? Also, ha! Genau so hast du es gemeint, gib's doch zu. Ja. Du bist nämlich schuld. Du bist schuld an Discovery quasi. Du bist schuld, dass Star Trek jetzt nur noch Action ist und Drama. Ach. Weil du damals gesungen hast, hier Diplomatie interessierte mich noch nie und so. Ja, ja.
Aha, wer hat denn Discovery am Telefon in den höchsten Tönen gelobt? Darüber wird noch auf der Fahrt nach Eberswalde zu sprechen sein.
Ja. Gar nicht wahr, ich finde Discovery doof.
Die wir ja eigentlich, wie gesagt, in einem Zug absolvieren wollten, wo wir gemütlich im Abteil sitzend das Zoom H4 in der Hand haltend sinnieren wollten über TNG und Discovery. Aber jetzt ist es doch das Auto geworden.
Dank dem Sturm ist quasi die gesamte Ostlausitz jetzt von der Zivilisation abgeschnitten.
Ja.
Die RE2 fährt nicht mehr.
Ja, also mussten wir aufs Auto ausweichen. Aber bevor wir in die Besprechung von TNG und Discovery starten, haben wir tatsächlich noch, dank der technischen Möglichkeiten in diesem Auto, die Möglichkeit, unseren Einspieler zu hören, den wir,
Sascha, guck auf die Straße!
Den wir von André bekommen haben. Und das geben wir jetzt einfach mal über dieses Autoradio wieder, wenn das funktioniert. Wir gucken mal.
Soll ich Lenkrad halten?
Nein. Ich habe jetzt einfach hier den USB-Stick reingestickt. Und wenn alles klappt, dann hören wir jetzt gleich den André und können hören, was er uns gesagt hat.
Ja, hallo Freunde der Nacht, Freunde guter Nachtmusik, Freunde von guten Podcasts, wie sie reden. Hallo, lieber Sascha und lieber Sebastian. Ich bin's, der Mann, der zu unzuverlässig ist, um Glückwünsche auszusprechen. Der André, der André McFly. Ich habe gerade meinen Geburtstagspodcast von Kamehameha geschnitten, bei dem Sascha zu Gast war. Und während ich den geschnitten habe, ist mir aufgefallen, scheiße, Sascha hat es gerade noch erwähnt in meinem Podcast, ihr habt Geburtstag gefeiert, beziehungsweise als ich mit Sascha aufgenommen habe, war das noch in der Zukunft. Und das bedeutet, ich habe vergessen, euch zu gratulieren. Das möchte ich hiermit wieder wettmachen und euch nachträglich gratulieren zum Geburtstag. Es tut mir wirklich, 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 wirklich leid, dass ich das versemmelt habe. Es ist schon eine Schande, dass ich Sascha zu meinem Podcast für den Geburtstagscast hole und euch nicht mal irgendwie eine kurze Nachricht schicken kann zum Gratulieren, weil ich zu blöd bin, mir irgendwelche Termine zu merken. Es tut mir wirklich sehr leid. Ich werde euch jetzt auch nicht quälen und irgendwas singen oder so. Ich möchte euch nur ganz herzlich gratulieren. 5 Jahre Sirenen-Podcast, 5 Jahre eines meiner Lieblings-Podcasts. Wie die Zeit vergeht. Ich freue mich auf die weiteren 55 Jahre und meine Zeit läuft ab. Bis dann, tschüss!
Ja, vielen Dank.
Danke, André. Ich kenne das Problem mit den Geburtstagen vergessen und so weiter. Man hat es manchmal nicht leicht im Leben.
Man muss sich so einen Merksatz überlegen, wie zum Beispiel 22. Mai, Blumen für McFly.
Ach so.
Also deinen Geburtstag werden wir nie vergessen, André. Pa!
Hast du auch Merksatz für meinen Geburtstag?
Vielleicht auch nächstes Jahr. Hast du schon gewusst, Sebastian feiert am August.
Oh, jetzt wissen es alle Zuhörer. Nee, das schneidest du bitte raus, Herr Schamp. ich hätte nicht fragen sollen.
Den Tag nehme ich, den Tag piepen wir einfach raus. Also irgendwann im August hat Sebastian Geburtstag, so ähnlich wie unser Podcast. Nochmal vielen Dank für die Glückwünsche. Und ich bin mir nicht sicher, ob André seinen Podcast erwähnt hat in seinem Einspieler. Also ich glaube, er hat es nicht gemacht, ne?
Dieser Podcast über die hawaiianische Königsdynastie, richtig?
Ja, genau. Ja. Also hört den Kamehameha-Podcast, da findet ihr auch hin und wieder mal bekannte Stimmen aus dem Podcast-Imperium wieder. Und André hat natürlich auch inzwischen seinen eigenen Personal-Podcast gestartet, die André-McFly-Show, die, ja, teilweise auch sehr gut ist.
Jan Böhmermann, nimm nicht in Acht.
Ja, ja, da kommt der André.
Guck mal, wie schön die Bäume, sie werden schon gelb.
Ja. Das heißt, unser Cast-Geburtstag liegt auch schon wieder ein paar Monate zurück. Wir haben jetzt schon Oktober.
Wir kommen jetzt ins tiefere Brandenburg. Wir überholen jetzt hier schrottige Opels mit Deutschland-Schals im Rückfenster.
Apropos schrottige Opels, lass uns über Discovery reden.
Ich weiß nicht, ob man dazu jetzt schon, ich jetzt zumindest so viel da schon zu sagen kann, weil es wird ja jetzt nochmal alles anders, ne?
Ja.
Also ich dachte schon so, dieses Raumschiff, das man da gesehen hat in den ersten zwei Folgen, das sieht gar nicht so aus, wie ich das jetzt so aus dem Vorgeplänkel aus dem Netz kannte.
Ja, das fliegende Geodreieck, wo ist das?
Ja, genau.
Ja.
Und spoilern wir jetzt, oder?
Natürlich, wir spoilern ohne Ende.
Ist schon ein bisschen länger her, dass es gelaufen ist, seit wenn das jetzt gesendet wird.
Es sind inzwischen auch, glaube ich, gefühlt 25 Discovery-Podcasts rausgekommen. Insofern stoßen wir in dieses gleiche Horn, aber es wurde tatsächlich auch von unseren Hörenden gewünscht.
Okay, dass wir über Discovery reden jetzt, oder?
Und wir machen ja, das haben wir ja auf der Fahrt, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, festgestellt, wir machen ja alles nur für unsere Fans. Wir machen es ja nicht für uns.
Ja, natürlich. Für wen sonst? Ich meine, ich höre mir den Kram ja nicht an. Erste Eindrücke. Ich will mal sagen, als am Anfang irgendwie hier Captain Schlag mich tot, braucht man sich nicht mehr zu merken, den Namen ist ja, ja eh tot jetzt. Ja eh, ne? Tot.
Obwohl, ich habe ja gehört, es wurde ja gemunkelt, ist sie wirklich tot? Fragezeichen.
Es war ein Buttlet durchs Herz, ne?
Ja, das ist schon ziemlich tödlich eigentlich.
Ja gut, aber ich glaube, solange man nicht zu Asche verbrannt ist, ist bei Star Trek alles möglich. Ja, also jedenfalls als die am Anfang quasi gesagt hat, so wir helfen jetzt diesen Einheimischen hier, wir bohren einen Brunnen und sie zückt dann erstmal ihr Phasergewehr, habe ich gesagt schon, yo, alles klar. So Entwicklungshilfe mit dem Phaser quasi.
Ja, das so ist wie im wahren Leben.
So machen wir es auch, genau. Aber ich muss sagen, am Ende von der zweiten Folge, also beziehungsweise am Ende von dem Pilotfilm, wenn man so sagen will, fand ich's gut.
Okay.
Ich habe gedacht, so hatte schon so seine Momente, weil dass sie zum Beispiel dann hier Michael, unsere wahrscheinlich Hauptfigur jetzt in nächster Zeit, die hat sich am Anfang ein bisschen dämlich angestellt, mehrfach.
Ein
ne?
bisschen, um Raphael zu zitieren. Sie hat sich total dämlich angestellt in der ganzen Folge.
Und dann war es auch noch arrogant dabei.
Ja.
Und das mag man ja gar nicht, ne?
Ja, also das ist das große Hauptproblem, dass die Hauptcharakterin irgendwie sehr unsympathisch ist.
Na gut, aber sie ist ja dafür dann gestraft worden, doppelt, mehrfach.
Ja, vor einem kardassianischen Schwurgericht.
Ihre Freundin ist tot, ihr Schiff ist tot und sie musste einmal in den Knast und nochmal in den Knast. Also gleich zweimal in den Knast. Ja, gut, ich meine,
weil einmal Knast nicht genug ist.
Für das, was die sich da geleistet hat, reicht einmal Knast nicht aus, ne. Beziehungsweise das zweite Mal ist ja noch Strafkolonie, ne?
So viel Dummheit muss bestraft werden.
Rurapente. Keine Wachen. Nur ein Schild, der Beamen verhindert.
Irgendwann ist natürlich Schluss.
Meinst du, kriegst du jetzt auch so eine Tätowierung? So drei Tränen unter das Auge oder so?
Wahrscheinlich.
Das wäre cool. Naja, ich bin mal gespannt. Mittlerweile ist eine dritte Folge raus. Du hast die schon gesehen, Sascha?
Nee, ich hab's noch nicht gesehen. Ich habe auch kein großes Interesse, die zu gucken.
Ich glaube, sie heißt Michael bückt sich nach der Seife.
Das wiederum wäre vielleicht eine Szene, die ich sehen wollte.
Sascha! Also, wirklich. Na gut, ich meine, ich habe vorgelegt, warum, wenn du noch einen drauflegst, das habe ich selbst zu verantworten.
Ich habe, habe gestern erst die Babylon 5 Folge mit dem heißen Lesben-Sex besprochen. Insofern bin ich da vielleicht noch ein bisschen in Stimmung.
Manche gucken sich ein Porno an, manche gucken Babylon 5.
Ja, aber der Himmel war sehr Babylon 5-esk. Also dieses Bunte, das hat mir ausgesprochen gut gefallen.
Also ich, genau.
Der Binärstern, das ist so das, weißt du, das sind die beiden positiven Aspekte, ist der Binärstern, also das All sieht ausgesprochen schön aus.
Ja.
Und die Milchglasscheibe im Büro des Captains, die automatisch auf Milch schalten kann, wenn sie Privatsphäre haben will.
Stimmt, das ist mir auch aufgefallen.
Das fand ich sehr schön.
Und das ist das Einzige, was dir gefallen hat?
So im Wesentlichen.
Okay. Also, was mochte ich noch? Also, mir hat auch das bunte Universum sehr gut gefallen.
Also außerhalb des Schiffs war es alles bunt. Im Schiff war es eher düster.
Ich zocke gerade X-Rebirth oder X-Rebirth. Was ist eine Weltraum-Wirtschafts-Raumkampf-Simulation? Kauft euch das bloß nicht. Das Ding hat 33% bei Metacritic. Aber es hat auch ein wunderbar schönes Universum. Und wenn man ein bisschen krank ist im Kopf, dann findet man das auch gut nach 50 Stunden ungefähr.
Und nach 50 Stunden ist man wahrscheinlich krank im Kopf.
Es gibt da zum Glück eine Demo von bei Steam. Also wenn euch die Demo gefällt, dann könnt ihr unbeschadet, nein, falsches Wort, zugreifen jedenfalls.
Ah, weil alle anderen haben es bisher immer mit Mass Effect verglichen, die Optik.
Ja, das trifft es vielleicht auch eher, weil bei den Uniformen muss ich ja Mass Effect denken. Die haben auch diese stylischen
Streifen.
Post-Starship-Troopers-Uniformen. Also schon diese Plastik-Exoskelett so ein bisschen angedeutet, aber halt so ein bisschen verzierter oder ein bisschen stylischer.
Aber längst gestreift, weil Streifen schlank machen. Ich habe das große Problem, dass ich bei diesen Uniformen weder zuordnen kann, welchen Abteilungen die angehören, noch welchen Rang sie haben. Es gibt wohl auf den Kommunikatoren, die keine Kommunikatoren sind, sondern einfach nur dieses Starfleet-Emblem auf der Brust, ein paar Ponöpel, die den Rang darstellen. Aber ich finde es definitiv zu klein und ich finde es extrem unrealistisch. Das wäre in keinem Militär und in keinem paramilitärischen Organisationskomitee so geregelt.
Sascha muss sofort die Kommandohierarchie wissen. Flache Hierarchien sind nichts für dich, ne?
Nee, überhaupt nicht.
Das muss alles klar sein. Das war auch so ein bisschen, das hat mich an TNG erinnert, dass nicht so ganz klar war, wer auf der Brücke eigentlich jetzt die Befehle gibt.
Thaddeus. Hat dich der Alien mit den Hufen nicht an Thaddeus erinnert? Ich habe die ganze Zeit gefragt, mich,
woran Thaddeus Tentakel jetzt, meinst du?
Thaddeus Tentakel, der immer sagte, oh, wir müssen vorsichtig sein. Also, ich will meine Ruhe, ich will nur Oboe spielen auf der Brücke.
Das fand ich ein schönes Konzept. Er ist, hat kurz erzählt, er wäre von einer Rasse, die genetisch dazu gezüchtet worden ist, den Tod vorherzusehen.
Ja, was ist das für ein tolles Konzept für eine Rasse?
Naja, ich meine, das ist so dieses, eigentlich dieses Dune-Konzept. Du züchtest dir quasi deine Lebewesen für bestimmte Aufgaben halt ran. Anstelle jetzt irgendwie Computer zu bauen oder so ein Scheiß.
Du meinst, er ist ein Mentat.
Genau. Also mit Spezialaufgabe halt, Prädestination. Präcrime. Ja, so genau wie bei hier Dingens halt, ne?
Ja.
Mit dem Bummens hier.
Der immer hin und her wischt und das Apple-Konzept erfunden.
Der immer hin und her wischt, genau. Ja, genau. Und diesen komischen selbstfahrenden Autos, die vertikal die Wände hochfahren. Wie haben hieß es denn? Minority
Report. Haben die auch so dämliche und Geräusche Cruise gemacht, der Schauspieler. Die Phaser-Waffen bei Discovery? Piu, piu, piu. Das hat mich so an dieses alberne Schiff von Spock erinnert. Der immer so gemacht hat.
Ja, Gott, die großen Wummen, die heben sich für später auf, nehme ich mal an. Aber ich denke mal, es ist allen klar geworden, es geht jetzt hier mehr ums Drama.
Ja, das Problem ist
um die Action.
Ja, das Problem dieses ganzen Pilotfilms ist, dass er eigentlich nichts Eigenes hatte. Er klaut sich seinen ganzen Sachen zusammen. Es ist eigentlich auch gar kein Pilotfilm, sondern einfach nur ein Prequel zum eigentlichen Pilotfilm. Und es ist extrem Style over Substance.
Ja, gut, die ersten Folgen, da muss ja auch... Ich habe es übrigens auf Deutsch geguckt, du wahrscheinlich ja, auch, ne? Ich fand die Synchronstimmen halt auch so ziemlich doof.
Echt? Ich fand die eigentlich ganz okay.
Nee, ich fand die...
Ich konnte nicht gut. Michael und den Captain nicht auseinanderhalten, ganz am Anfang.
Worauf ich hinaus wollte, war, also in den ersten Folgen, da mussten sich die Schauspieler ja noch aufeinander einstimmen, so ein bisschen. Bei TNG war es ja auch nicht anders. Also so hölzern, wie die da rumgestarkt sind in den ersten Folgen, da war ja,
ja
so viel Chemie wie irgendwie in so einer Kältekammer, ja?
Ja, aber dann ist das Problem, dass man das dann so ansetzt, dass sie sich seit 7 Jahren schon kennen und so spielen müssten, als wären das die dicksten Buddies. Und,
ja, das fand ich halt auch ein bisschen kurz. Ich hätte auch lieber so einen längeren Aufstieg und Fall Dings gesehen, von der Michael.
Und es hat mich so an Star Wars erinnert, nicht nur wegen dem Wüstenplanet, sondern dieses Obi-Wan und Anakin Skywalker.
Ach, mein junger Padawan und so.
Weißt du noch, wie wir damals das und das gemacht haben? Ja, wir sind die besten Freunde, Sebastian. Weißt du noch, wie wir zusammen zur Schule gegangen sind?
Oh Mensch, Sascha, wir haben so lange zur Vergangenheit zusammen.
Ja, und es kommt mir erst wie gestern vor, dass wir zusammen im Krankenhaus Zivildienst gemacht haben. und was wir da alles Tolles erlebt haben.
Ja, also wie gesagt, da würde ich jetzt mal sagen, die müssen sich noch einspielen und so. Und,
ja, lohnt sich ja nicht, weil die sind ja eh alle dood.
Und von wegen Style over Substance, der Style ist zumindest schon mal da. Und der Style fand ich, wie gesagt, gefällt mir sehr gut. Ich mag das bunte Universum, ich mag die Mass Effect Uniform. Ich mag den Mass Effect Look auf der Brücke, ich mag den Mass Effect Look von Raumschiffen. Ich mochte Mass Effect sehr gerne.
Ja, ich hab's ja nicht gespielt.
Ich fand auch das Ende vom dritten Teil gut. So, das ist mal raus. Ich fand's okay.
Du meinst also, jetzt Mass Effect und nicht Discovery?
Ich meine jetzt Mass Effect.
Okay.
Es gab einen Fanprotest im Internet gegen das Ende von Mass Effect. Eine Forderung, bitte das Ende nochmal neu zu programmieren. Weil es gab schon drei Enden, ja, aber keins hat den Fans zugesagt.
Das war mit den verschiedenen Farben, ne?
Das war mit den verschiedenen Farben. Man hätte es anders machen können. Man hätte vor allen Dingen noch ein bisschen erzählen können, was quasi mit den Leuten nachher passiert ist. So, ja. Man hat ja da irgendwie, ich glaube, insgesamt konnte man bis zu 21 Leute aufsammeln, von denen dann auch ein paar überlebt haben meistens. Und mit denen ist man ja schon so ein bisschen, die sind ja schon ans Herz gewachsen. Da hätte man gerne gewusst, was mit aus denen wird. So. Ja. Und das haben sie halt nicht gezeigt. Aber abgesehen davon fand ich es großartig. Und Sachen, die mir nicht gefallen haben bei Discovery. Die Musik, sorry. Also das
die Vorspannmusik, die generische, als hätte sie Murray Gold verbrochen.
Die generische und in der Folge lief auch nichts anderes. Ich habe mal zwischendurch drauf geachtet. Das war more of the same. Da also so was Nichtssagendes.
Ja.
Also so komplett irgendwie generischer Standard Sound, wahrscheinlich GEMA-frei, irgendwie aus dem Netz runtergeladen oder
ja,
so.
Ja, aber ich meine, ich finde, die Titelmusik steht stellvertretend für Discovery. So, wir versuchen halt irgendwie was Neues zu, also angeblich was Neues zu machen, indem wir halt irgendwie den Zeitgeist, den aktuellen nehmen, nämlich so wie Serien normalerweise jetzt alle gemacht werden, halt dieses Serielle und wir erzählen halt eine staffelübergreifende Handlung.
Das
und
wissen wir doch alles noch gar nicht.
Und halt alles ein bisschen düster. Und da nimmt man halt diese typische Doctor Who-Musik und das wird halt garniert mit Hommagen an die klassische Serie, die halt nur eingebaut werden, um die alten Fans zu befriedigen. Wie zum Beispiel Spock. Warum nimmt man Spock da rein? Warum kann es nicht ein anderer Vulkanier sein?
Spock? Sarek.
Sarek, meine ich ja.
Ja, was mich irritiert hat, das stößt quasi ins selbe Horn. Ist, dass sie halt im Vorspann diese technischen Zeichnungen von diesen ganzen ikonischen Star Trek Equipment gezeigt haben und den vulkanischen Gruß. So, technische Zeichnung von dem Phaser, von dem Classic Phaser.
Ui, super vorspann, toll.
So, was wollte er uns jetzt sagen? Wollte er jetzt irgendwie die TOS-Fans abholen? Oder. So, das. Ansonsten vom Stil her fand ich ihn auch cool. Also, das war schöne Effekte, schön bunt auch wieder. Und,
ich mag ihn nicht. Ich will mein Raumschiff, das so weltweit. Ich will mein Weltraumschiff.
Die sollen alles neu machen, aber alles so lassen, wie es ist.
Jawohl.
Ich werd mir jetzt nicht anmaßen, irgendwelche Prognosen über den weiteren Verlauf dieser Serie zu machen. Ich habe mir den Trailer natürlich angeguckt, also den Danach-Trailer. Der ja wohl darauf hindeutet, dass es hauptsächlich um diesen Krieg gegen die Klingonen geht. Aber. Der lässt auch ein paar Schlüsse zu, dass es noch Nebenhandlungen gibt. Also
das ist natürlich auch das, was ich im Wesentlichen kann ich sagen, ich bin von Discovery genervt. Im höchsten Maße.
Nach anderthalb Stunden bist du schon genervt.
Durch dieses warum Klingonen? Also über die Optik wollen wir gar nicht reden. Es ist scheiß was drauf. Klingonen wurden immer neu erfunden.
Ach so.
Aber warum diese blöden, ausgelutschten Klingonen? Ich kann diese Drecks-Klingonen nicht mehr sehen. Wir haben so viele scheiß Klingonen-Folgen schon gehabt, wo...
Sascha, guck auf die Straße!
Ich werd wahnsinnig. Und dann auch noch im klingonischen Original untertitelt mit Zahnprothesen, die Leute irgendwie sprechen lassen, als hätten sie Inge Meisel gechannelt. Und
ja, so sind unsere Klingonen halt.
Oh. So ein Hals, wenn ich diese Klingonen sehe.
So ein Hals.
Die sehen auch nicht mehr gut aus. Die sehen auch noch in HD-Schminke, die erste Szene, wo wir diesen komischen Klingonen sehen.
Ja, die erste
sieht
Szene.
Sieht man die Schminke von ihm. Ich denke so.
Also, gerade da habe ich gedacht.
Das sieht scheiße aus.
Also, gerade da habe ich gedacht, was eine coole Maske. Okay, ich bin jetzt kein Fernsehmacher. Vielleicht habe ich da nicht richtig einen Blick für. Aber gerade bei dieser ersten Szene habe ich gesagt, oh, das ist doch eine coole Maske.
Naja, ich fand, da sah man total die Schminke. Und ich fand einfach die, ich fand die Prämisse auch mehr, ich fand die Handlung einfach, also die Handlung erstmal hat es zu sehr gezogen, fand ich. Also ich würde diese Folge wahrscheinlich auf die Hälfte zusammenkürzen.
Du willst immer nur schneiden.
Ja, ich will schneiden.
Das 50 Minuten ist viel zu lang.
Ja, die ersten 20 Sekunden Minuten raus. Die ersten 20 Minuten von 2001, da wurde eh nicht geredet. Raus damit.
Typisch MTV-Generation. Ich meine, du bist nur einen Monat jünger als ich, ja? Und trotzdem schon total MTV verstrahlt. Und nur kurz Aufmerksamkeit von der Eintagsfliege, ja?
Nein. Aber ich meine, was, dann wird halt dieses, also die Idee ist natürlich klar. Ich lungere als Klingone irgendwo in diesem Binärstasis-Sternsystem rum, mache den Satelliten der Föderation kaputt, warte, dass ein Föderationsschiff kommt.
Jo.
Und ich habe nicht verstanden, sitzen die auf diesem komischen Artefakt rum?
Ja.
Sitzen die auf diesem komischen Schiff rum, was dann das andere Schiff rammt? Wo kommt das her? Was ist das für ein komisches Viech? Und was ist das für ein komisches Artefakt? Weil es wird gesagt, ja, das ist irgendwie so halb organisch, das ist halb menschlich. Halb organisch, das ist eine Technologie, die haben wir noch nie gesehen. Es scheint aber offensichtlich irgendein klingonisches Ding zu sein.
Ja, das...
Ist das das Ding, auf dem die Klingonen rumlungern?
Das habe ich so verstanden, ja, dass sie auf diesem Ding rumlungern. Und
aber die sammeln doch später ihre, die sind doch später auf diesem anderen Schiff. Und das ist doch nicht das Artefakt.
Ich habe gedacht, das Schiff, das es rammt, das ist halt das Rammschiff. Und das ist danach auch kaputt, mehr oder weniger.
Ja, aber die haben einfach so ein blödes Rammschiff da im Sektor hängen.
Ja, das hat er getarnt. Das hat er extra für diesen Überfall auf die Föderation da geparkt.
Super.
Ja, hat ja auch funktioniert. Ich meine, Europa ist jetzt tot.
Ja.
Das war so ein Seitenhieb wieder, ne? Von den Amerikanern gegen die Europäer. So von wegen, ne?
Danke, Merkel.
Genau. Nee, danke, Trump.
Nee. Und dann, also ich hab's einfach nicht verstanden. Und dann diese Idee, ich zünde dieses Leuchtfeuer, was man im ganzen Sektor sehen kann, ja?
Ja.
Weil Licht bewegt sich ja auch so schnell mit Überlichtgeschwindigkeit.
Oh, das fand ich auch schade. Das war dieses offensichtliche Abkehr von, wir versuchen das Ganze realistisch zu machen.
Das meine ich mit Style over Substance, wo du denkst,
das ist ein neues Star Trek jetzt mal wieder. Das
und auch
ist
diese Hologrammkommunikation ist auch Style over Substance.
Ja, aber ich mag schöne, glänzende, shiny. I like shiny things.
Shiny, happily, happy people. Es sieht gut aus, aber es ist einfach, es wirft so viele Fragen auf, die man sich hätte ersparen können, wenn man einfach, du hättest die gleiche Handlung so nehmen können. Und nach Deep Space Nine spielen lassen.
Ich glaube, weißt du,
nach dem Dominion-Krieg.
Die eigentliche Fortsetzung von TNG, das war für mich Voyager. Da haben sie das Schema zu Tode geritten, quasi. Ja. Und die haben da wirklich noch alles noch gemacht an Stories, was das so hergibt.
Ich will's um Gottes Willen, ich möchte es nicht wieder so haben wie früher, aber
irgendwie doch.
So, zumindest so ein bisschen. Und das, was man,
so
man
wie 1933 bloß ohne Hitler.
Genau. Dass man sich in dieses Korsett gezwängt hat und gesagt hat, man macht irgendwie dieses Prequel zu Kirk. Warum? Das verstehe ich bis heute nicht.
Ah, für die Ratings, da kann man nochmal irgendwie Spock und Kirk in jungen Jahren auftauchen lassen.
Ja, aber du könntest jetzt halt auch Picard und alle anderen Schauspieler, die man noch so hat, ohne groß sie in Maske zu stecken, nehmen und sagt, okay, das spielt halt 20 Jahre nach der Rückkehr von Voyager oder nach dem Dominion-Krieg und der Alpha-Quadrant ist Schutt und Asche und wir müssen den jetzt wieder aufbauen.
Ja klar, das wäre auch cool. Das würde ich gar nicht sagen, dass
und dann kannst du nicht ganz, ganz viele auch erzählen.
Aber wir wissen jetzt noch nicht, was passiert in diesem klingonischen Krieg. Also nur die Prämisse sagt ja nichts darauf aus, wie es ausgeführt wird später. Und wie gesagt, von zwei Folgen Pilotfilmen will ich... Ich bin da jetzt, ich habe jetzt irgendwie meinen optischen, ich habe die bunten Lichter gesehen, habe mich davon hypnotisieren lassen und habe gesagt, ja.
Die sagen halt auch so, naja, wir sind halt hier die Forscher, wie sind wir denn zu Krieger geworden innerhalb von einem Tag? Und dann sage ich, ich kaufe euch diese Forscher nicht ab, weil alles, was ich sehe, ist düster und nicht wirklich schön. Was schön aussah, war...
Marktforschung.
War tatsächlich... so unlogisch das ist, dass wir einen Hüllenbruch haben, aber die Kraftfelder sind in Ordnung.
Das war auch schön.
War dieser tolle Zelleneffekt, wo sie in diesem blauen Ding sitzt und dann das Ethikprogramm des Computers aktiviert.
Ja. Und das fand ich schön. Das war schön und sie hat auch mit ihm argumentiert, so richtig Star Trek-mäßig, wie hier I am Nomad oder Norad oder wie das Ding hieß. Und mal schnell den Computer...
Ja, aber auch diesen Alleingang zu starten, anstatt zu sagen, okay, Captain, wir schalten uns jetzt mal mit Sarek zusammen, weil der hat Erfahrung mit Klingonen und der erklärt ihnen jetzt mal, was wir machen müssen.
Ja.
Und dann gehen Sie, dann sagen Sie, wir dürfen keinen Märtyrer schaffen. Das ist das Schlimmste, was wir machen können. Und sie gehen auf das Schiff zu zweit, was ja schon dämlich genug ist.
Ja.
Und was macht sie? Ihr Captain wird getötet und sie schaltet explizit ihren Phaser von Betäubung auf Töten und schießt ihn in den Rücken.
Das ist halt Teil ihres, das ist halt genau Teil ihres Charakterbogens. Also sie hat ja vorher schon dumme Sachen gemacht. Sie hat sich dieser Strahlung vollkommen unnötig ausgesetzt, was ja im Endeffekt auch nicht viel geändert hat. Hat dadurch quasi schon den ersten Konflikt provoziert. Und
und dann auch dieses Pseudo ist, wir kennen uns seit 7 Jahren, wir sind die dicksten Kumpels, wir machen mal einen lustigen Spruch, während sie auf die Schiffsoberfläche gefahren werden. So, zweiter Stock, Photonen, Torpedos und Spielwaren. Bitte halten Sie Ihre Sachen griffbereit. So, oh ey, den Spruch hättest du dir klemmen können, Alter. Weißt du, so, wir sind so pseudo-cool und so pseudo-lustig.
Ja, das hatte ich aber bei Guardians of the Galaxy Teil 1 auch. Und nach Teil 2 hat es mir dann auch ganz gut gefallen.
Ja, aber das ist Guardians of the Galaxy, das ist nicht Star Trek.
Aber von wegen, die wollten halt auch lustig sein. Ich hätte es dagegen, wenn die versuchen, so lustig zu sein wie Guardians of the Galaxy im zweiten Teil. Also, hätte ich nichts dagegen. Ein bisschen lockerer alles.
Na, vielleicht spielt ja auch dieses ganze misslungene Marketing im Vorfeld eine Rolle, dass man irgendwie schon von Anfang an ein schlechtes Gefühl mit der Serie hat.
Das Schlimme fände ich, was ich mir nicht wünschen würde, wäre, wenn das jetzt in so eine Dauerdepression à la Space Above and Beyond ausartet.
Ja.
Was ich da seinerzeit ganz cool fand, aber das möchte ich jetzt nicht nochmal im Star Trek-Universum haben.
Und dann muss es auch ein klingonischer Terroranschlag gewesen sein.
Terroranschlag?
Ja, Michaels Eltern kommen doch bei einem klingonischen Terroranschlag zu Tode. Dann sage ich, Terroranschläge haben wir im wahren Leben genug, ich brauche es bei Star Trek nicht mehr. Ich brauche keine reale...
Aktueller Bezug.
Aktuelle Konfliktbewältigung in Star Trek-Form. Ist Star Trek immer ein Kind seiner Zeit gewesen, aber ich möchte eigentlich schon ganz gerne, wenn man schon in dieser Zeit spielt, diese positive Zukunftsvision wieder haben.
Ja, das hat mich auch gewundert, gerade 10 Jahre vor Kirk.
Ja.
Dass da irgendwie so diese positive Zukunft... Aber wie gesagt, es sind ja nur anderthalb Stunden vergangen in diesem Universum.
Und es reicht mir schon.
Wie war eigentlich der Status quo am Anfang von Classic? Da haben die so einen Waffenstillstand, ne? Neutrale Zone
Nein,
und
ich
so.
Ich glaube, sie sind noch im Krieg offiziell.
Sie sind sogar noch im Krieg.
Ja, und die Klingonen haben ja irgendwie sind auf einmal Buddy mit den Romulanern und kriegen von denen nämlich... die Tarnvorrichtung im Austausch gegen den D7-Kreuzer.
Ja, das ist aber erst so quasi nachträglich gemacht. Die Romulaner sind erst aufgetaucht in Staffel 2 von TOS.
Ja, aber in Staffel 1 von TOS konnten sich die Klingonen noch nicht tarnen. Die Tarnvorrichtung haben sie von den Romulanern bekommen.
Ach so, okay.
Weißt du, es sind einfach so Sachen, was ich gesagt habe. Warum...
Ja, aber es war
warum
ja jetzt
10 Jahre vor Kirk? Warum riskiert man diesen ganzen Continuity-Bruch? Wahrscheinlich, weil man Kirk und Spock besser vermarkten kann als Picard oder Sisko.
Ja.
Avery Brooks ist sowieso verrückt.
Damit das jetzt
den hätte ich gern gesehen. Ein Gastauftritt mit Avery Brooks bei Discovery, der einen vom Krieg gezeichneten Irren spielt, der einfach Traumata ohne Ende hat und jetzt einen Jesus kommt. Nee, der ist ja scheiße, der ist ja tot, der ist ja schon ein Geist. Der ist ja schon Gott geworden. Aber egal, der kann ja nochmal auftauchen und sagen, ich bin der Sisko. Und alle so, ja. Avery Brooks ist verrückt.
Ja, ich glaube auch.
Seit Jonathan Frakes ihm die Uniform geklaut hat.
Aber ich... Ja, wie gesagt, wir wissen nicht, was kommt. Also sie sind jetzt schon im Vorhinein quasi über ungelegte Eier, ja, verrückt zu machen. Was soll das? Mal anderes Thema. Du hast The Orville geguckt.
Ich habe The Orville geguckt.
Wie ist das so? Warum soll ich mir The Orville angucken?
Weil The Orville tatsächlich den Lichtschalter gefunden hat und deutlich heller ist als Star Trek Discovery. Und ziemlich viele Star Trek-Leute da mitarbeiten und das tatsächlich irgendwie so zwischen TNG und Voyager angesiedelt ist. Vom Look and Feel und von den Geschichten her.
Mhm.
Ich habe ja diese Theorie, dass Seth MacFarlane eine Star Trek-Parodie dem Sender verkauft hat und damit Absicht natürlich so ein paar Pipi-Kaka-Szenen eingebaut hat, die man wunderbar im Trailer verwurschen kann. Aber die jetzt total trollt und ein seriöses Star Trek Derivat dort präsentiert.
Aha.
Es gibt gerade vierte Episode, die hätte 1:1 in TNG laufen können. oder auch in Voyager. Man hat gute Stories, man hat ziemlich gute Stories, erstaunlicherweise, auch mit moralischen Fragen, die dort behandelt werden. Aber man hat reale Menschen. Es ist ja das Problem beim Star Trek-Universum, dass die Charaktere meistens etwas steril sind.
Mhm.
Und wir alle ja wissen, dass keine großen Erfindungen seit dem 20. Jahrhundert, zumindest kulturell mehr, passiert sind im Star Trek-Universum.
Mhm.
Weil alle hören ja nur klassische Musik. Und die Städte sehen ja aus wie im 18. Jahrhundert mit Pferdekutschen,
merkwürdigerweise.
Und wir sehen tatsächlich in 4 Folgen The Orville mehr vom Orville-Universum, als wir in einer Staffel Star Trek sehen. Also das Worldbuilding ist perfekt. Die Charaktere sind besser als gedacht und die fluchen natürlich auch ganz ordentlich. Also es gibt eine Folge zum Beispiel, da wird die erste Offizierin gefoltert und beleidigt natürlich ihren Folterer bis aufs Blut und schmeißt ihm da irgendwelche Sachen an den Kopf, wo man sagt, okay, so würde man wahrscheinlich auch reagieren, wenn man in dieser Situation wäre.
Okay.
Und sie saufen und kiffen und bestellen sich im Replikator Haschkekse, was natürlich vielleicht so ein billiger Gag ist, aber andererseits auch, finde ich, durchaus näher an realen Menschen ist, als man das irgendwie bei Star Trek gewohnt ist.
Naja, wenn du also monatelang auf so einem Raumschiff bist und nur irgendwie schwarz aus dem Fenster gucken kannst, das war doch hier mit diesen amerikanischen Kriegsschiffen letztens auch so, ne? Wo die dann einfach so gesagt haben, komm, stell hier Autopilot an, lass die Brücke mal Brücke sein, wir saufen uns irgendwie in Offiziersmesse zu und dann, ja.
Mhm. Ja. Es sieht teilweise ein bisschen billig aus, aber teilweise auch wieder nicht.
Und wie sind die Schauspieler? Ist es witzig? Kommen witzige Dialoge drin vor?
Es ist nicht so witzig. Also wenn du jetzt eine Comedy erwartest, ist es eigentlich falsch. Es gibt so ein paar lustige Szenen, es gibt ein paar peinliche Szenen.
So ein bisschen Rumgebitsche.
Es gibt Rumgebitsche auf jeden Fall. Seth MacFarlane ist nicht der beste Schauspieler. Gebe ich ganz offen zu.
Ach, der spielt da selber mit?
Der spielt da selber mit.
Wen spielt er denn?
Den Captain natürlich.
Ja.
Natürlich den Captain.
Natürlich.
Die Sicherheitsoffizierin ist total schnuckelig.
Und so, was fürs Auge, ja?
Was fürs Auge. Aber nicht Seven of Nine, was fürs Auge. Man hat jetzt die Schauspielerin mit dem dicksten Dekolleté gecastet, sondern die ist einfach 1,60 Meter groß und total zierlich. Und spielt aber einen Charakter, der Superkräfte hat.
Und oh, okay.
Es ist eigentlich ganz...
Ist das so ein bisschen wie hier die aus hier Dings Serenity? Der Name mir entfallen
die Bordnutte?
Ist. Nee,
sie ist keine Schwester
von sein Companion. Die Schwester von dem Arzt.
Ja. Keine Ahnung.
Die ist auch so zierlich ja, so und niedlich und ist voll die Kampfmaschine.
Ja, ja, so ungefähr.
Ja, das kommt immer gut an bei den Nerds.
Und ich finde die Storys halt.
Worum geht's denn da so? Gut.
Es ist noch so ein bisschen Episode der Woche. Aber ich glaube, dass sich tatsächlich auch so ein bisschen ein Staffelbogen entspinnt.
Gerade eben hast du noch über Staffelbogen gelästert. Und das machen jetzt aber alle. Und wenn Discovery das auch macht, ist das doof.
Ich bin großer Verfechter von Babylon 5. Man muss einen guten Staffelbogen machen.
Ja, was denn jetzt? Ich bin verwirrt, Sascha. Ah, und guck auf die Straße.
Und ich glaube, dass halt irgendwie die Handlung um Bortus und seinen Partner und seinen Sohn tatsächlich eine größere Rolle spielen wird innerhalb der Folge, der Staffel. Dass man quasi eine Charakterentwicklung hat. Dass die Charaktere nicht statisch sind, wie bei Voyager zum Beispiel.
Ja, aber das zeichnet sich bei Discovery jetzt auch schon ab.
Ja.
Also Michael das wird, denke ich, eine Läuterung durchmachen.
Ja, das ist ja nicht schlecht.
Genau.
Aber guck's dir einfach mal an. Also ich finde, momentan ist tatsächlich The Orville das bessere Star Trek, wenn man irgendwie mit TNG sozialisiert ist. Weil
ja,
es
okay.
hat einfach mehr TNG-Feeling.
Ja, ja, ja.
Die Frage ist, wann ist es ausgelutscht?
Nach Voyager, seit Voyager.
Ja, also wann ist es bei The Orville ausgelutscht?
Ach so, okay.
Also schafft es The Orville, dieses TNG-Feeling in ein modernes Zeitalter zu transportieren?
Ja, ja.
Was ich mir von einer neuen Star Trek-Serie gewünscht hätte. Und aber bei Discovery nicht bekommen habe. Sondern man geht jetzt in den, alles scheiße, alles kaputt hier. Und
nein, noch ja nicht. Doch ist ja Anfang vom Krieg.
Ja, aber trotzdem.
Dann vielleicht später. Ich bin mal gespannt, ob die mal schaffen, mal echt einen epischen Krieg zu inszenieren. Ich fand es bei Deep Space Nine ist das voll in die Hose gegangen. Der große Krieg in der letzten Staffel.
Die hatten schöne Raumschlachten. bei Deep Space Nine schon.
Hatten sie in der zweiten Staffel?
In den späteren Staffeln. Wo man tatsächlich nicht mehr zwei Hauptschiffe treffen sie auf einer Ebene, dann schießt die Enterprise dreimal vorbei, dann trifft der Gegner, dann schießt die Enterprise
wieder. Na gut, das hatten wir, also seit Borg hatten wir das auch schon bei TNG gehabt und bei Discovery hatten wir auch schon eine fette Raumschlacht.
Sondern du hast tatsächlich, was ich ja bei Star Trek immer vermisst habe, du hast die dicken Pötte. Und du hast kleine, schnelle Kampfschiffe, was du auch immer gerne gesehen hättest bei Star Trek.
Ja, das stimmt.
Und das machen sie tatsächlich bei Deep Space Nine.
Rot 5 bereit.
Genau. Sie haben die dicken Schiffe und dann hast du kleinere Kampfeinheiten, die um die dicken Schiffe rumschwirren und denen quasi die Geschütztürme ausschießen.
Wie bei X-Wing. Ja, aber das meine ich jetzt auch gar nicht. Also Raumschlachten, okay, haben wir jetzt auch schon eine schöne gehabt in Pilotfilm von Discovery. Die fand ich
verwirrend.
Ja, das ist so. Das sagen alle Leute, die schon mal im Krieg waren. Das ist so, Gefecht ist einfach totales Chaos und verwirrend und nicht vorhersehbar. Und
ich bin alter Mann. Ich will rote Schiffe und blaue Schiffe.
Und dann schießen die roten mit roten Phasern und die blauen mit blauen Phasern. Ich weiß schon, was
du meinst. Und bitte schön langsam der Reihe nach, damit ich das irgendwie nachvollziehen kann, wer da gerade
so ein bisschen, auf wen schießt. Also wo das in Ansätzen zumindest gelungen ist, war zum Beispiel Mass Effect 3, als dann nachher die Reaper endlich angegriffen haben. Das hat sich ja zwei Spiele lang so langsam aufgebaut, dass er jetzt eine unstoppbare Macht quasi in das Universum einfällt. Und dann konnte man wirklich so selber Rückzugsgefechte miterleben. So der Feind ist überlegen. Und dann liebgewonnene Schauplätze fallen halt einer nach dem anderen.
Ja.
Und du siehst Flüchtlinge, Kriegsflüchtlinge. Und dieses ganze...
Babylon 5 did it.
Wie gesagt, Babylon 5 war schon ziemlich gut. Bei Deep Space Nine fand ich so dieses Ausmaß dieses Konflikts am Ende nicht so richtig gespürt. Und ich frage mich, ob die das bei Discovery jetzt hinkriegen.
Und deswegen wäre es halt total toll gewesen, eine Serie nach Deep Space Nine anzusetzen, wo man halt mal sagt, okay, da hätte es auch wirklich gepasst. Die Klingonen nach Deep Space Nine liegen am Boden. Wieder mal, muss man ja fast sagen.
Ja.
Und dass da jetzt jemand kommt und versucht, dieses Klingonenreich wieder zu einen, das wäre nach Deep Space Nine wunderbar passend gewesen. Auch das ist so ein Konzept. Weißt du, da kommt dieser Dorfdepp, der irgendwie dieses Artefakt gefunden hat offensichtlich, der ja keine Ehre hat, keiner Familie angehört und die ganzen Versager des Klingonischen Reiches um sich herum versammelt hat.
Was? Meinst du jetzt den Weißen oder den Schwarzen?
Den Schwarzen.
Ach so.
Das wird ja auch gesagt. Und
wieso Dorfdepp?
Das ist eigentlich ein Aussätziger.
Nee, der Weiße ist ein Aussätziger.
Ja, das sind alle Aussätzige.
Ach so.
Es wird ja auch gesagt, dass Ketuma...
Nee, er sagt dazu, du weißt immer, du hast doch kein Haus, du hast doch gar keine Ehre. Also hat das für mich implizit, er hat eine Ehre.
Aber die anderen klingonischen Häuser, die aussehen, als würden sie gleich Bohemian Rhapsody anfangen zu singen, als Hologramm da stehen, sagen zu ihm ja auch, du bist ein, wer bist denn du überhaupt, Typ? Das ist so, als würde ich mich vor den Bundestag stellen und sagen... Ihr Politiker aller Parteien habt den wahren Weg verloren. Ich zünde jetzt dieses Leuchtfeuer an und sage euch, wo es lang geht, indem ich einen Krieg mit Polen anfange. Und dann sagen sämtliche Parteien,
jo.
Was der da gesagt hat, der hat recht.
Also machen wir irgendwie jetzt. Irgendwo ist da was dran, jo.
Ja.
Hätten wir auch schon früher selber drauf kommen können. Krieg auf Polen, das war was Neues.
Ja, ich war was Neues, ne? Hatten wir noch nicht. Nein, das funktioniert so nicht, tut mir leid. Das ging alles zu einfach.
Das wäre auch meine Kritik, das ging alles zu schnell. Die Entwicklung von der Freundschaft mit dem Captain, deswegen hat es einen auch nicht so sehr mitgenommen, als er nachher gestorben ist. Und genau, die what you said.
Ja.
So, jetzt stehen wir hier im Stau.
In Eberswalde, glaube ich, schon fast.
10 Kilometer stand gerade auf dem Schild.
Ah, okay, dann sind wir zumindest, wir sind von der Autobahn runter. Das Lampenfieber steigt noch nicht. Vorhin hatte ich tatsächlich so ein bisschen Lampenfieber.
Ich habe ein bisschen Lampenfieber, weil ich dachte so, wir müssen die Zeit bis zu dem Song irgendwie rumkriegen.
Ja, der Song ist quasi so gesetzt. Und ich glaube, wir werden das so machen. Oh, Mittweida. Ein Auto aus Mittweida.
Homes. Ich mache das ganz einfach. Ich mache die ganze Zeit. Genau, und das machen wir dann 10 Minuten lang.
Also wir werden auf jeden Fall das Publikum auffordern, mitzusingen, wie wir es kennen. Und ich würde fast vorschlagen, dass wir anfangen, die alte Version zu singen und dann sagen, nee, halt, Moment. Das geht nicht. Wir können hier nicht TNG...
Nein,
das ist dir zu blöd. Okay.
Nee, das ist mir zu blöd.
Dann lassen wir es.
Also das ist... weißt du, wenn wir jetzt irgendwie Megastars wären und das wäre ein Welthit und alle könnten...
Das ist ein Welthit. Jeder sollte es kennen.
Okay, lass uns...
Aber ich glaube, der Anteil der Leute in diesem Keller, die den Originalhit kennen, ist relativ groß. Aber okay, wir fangen sofort mit dem Neuen an.
Am Ende fangen wir mit dem Neuen an.
Genau.
Und vorher reden wir über unsere Lieblings-TNG-Episoden.
So sieht's aus. Wir haben nur eine Viertelstunde, das ist nicht viel.
Genau, deswegen kriegen wir das auch irgendwie...
Wir haben auf dem Raucherbalkon ja schon über TNG gesprochen, eine halbe Stunde lang.
Stimmt, da waren wir auch nicht vorbereitet.
Da waren wir überhaupt nicht vorbereitet und wir haben es irgendwie geschafft.
Ja, ich will es aber nicht nur irgendwie schaffen, ich will glänzen, weißt du?
Das sind Ansprüche hervorragend.
Ich will, dass die Fans uns an den Lippen hängen.
Ja.
Ich will, dass uns zentnerschwere BHs auf die Bühne geschmissen werden.
Klingonische mit Metallapplikationen.
Natürlich, solche, ja.
Scharfen.
Dass die LARP-Mädels mal ihre...
Wollen wir eigentlich noch zum McDonald's vorher?
Wenn du möchtest.
Wir sollten vielleicht irgendwas essen. Ist es jetzt eins?
Ich hatte gerade ein Mettbrötchen im Zug. Aber ich könnte auch noch was essen.
Ein Mettbrötchen oder ein Mettbrötchen?
Ich glaube, ich werde langsam wirklich alt. Ich habe ununterbrochen Hunger.
Gut, dann lass uns mit mir bei McDonald's ranfahren, unseren Auftritt besprechen.
Ja.
Und ich glaube, wir hören uns dann...
Wir hören uns nach dem Auftritt wieder.
Oder vielleicht nochmal kurz vorher in Eberswalde.
Vielleicht auch das. Genau, wir könnten Leute interviewen.
Ja, das machen wir auf jeden Fall. Michael Pan ist ja da. Die Data-Synchronstimme.
Ach so, ich dachte, der Erfinder des gleichnamigen Fernsehsystems.
Wusstest du, dass sein Vater, er hieß ja eigentlich Michael Nathan. Und sein Vater war Peter Nathan, aber er ist auch teilweise als Peter Pan in der Wikipedia geführt.
Nathan der Weise.
Und sein Sohn ist David Nathan, der Synchronsprecher von...
Sind das nicht irgendwie alles biblische Namen?
Ja, irgendwie schon. David Nathan ist ein sehr biblischer Name. Von Spike, die Synchronstimme. David Nathan.
Who the fuck is Spike?
Von Buffy.
Ach so, der Spike.
Der Blonde.
Ich dachte, man ist den Hund aus einer schrecklich nette Familie.
Wie kommen wir hier bitte zu dieser McDonald's-Einfahrt?
Bei den Schildern nach.
Sind hier Schilder?
Ja, da. Hier Real, Obi.
McDonald's. Ah, guck mal, ganz klein McDonald's.
McDonald's, ich hasse es.
Guck mal, hier hat ja auch... es gibt natürlich auch andere Fastfood-Läden, wie Burger King.
Oder Kentucky schreit Ficken.
Zum Beispiel... Wir haben uns jetzt einfach nur aus logistischen Gründen für diesen McDonald's entschieden, einfach weil er auf dem Weg lag.
Döner gibt's natürlich auch.
Ja.
Und Falafel.
Ist das nicht fast das
und
gleiche?
Und Bubble Tea?
Bubble Tea. Gibt's eigentlich noch Bubble Tea?
Also Döner ist aus Fleisch und Falafel ist nicht aus Fleisch.
Ja.
Bubble Tea gibt's noch hier und da. Macht ab und zu nochmal, irgendwo macht ein Laden immer auf.
Wir haben's doch gesehen.
Oder wieder zu.
Am Alexanderplatz, da scheint Bubble Tea noch zu trenden in Berlin. Überall sonst in Deutschland ist es total weg vom Fenster. Aber in Berlin auf dem Alexanderplatz stehen die, muss man sagen, asiatischen Mädels tatsächlich noch Schlange. Das ist nicht der Behinderte.
Und lutschen da Zuckerstücke rund.
Ja. Und spucken sie dann in die Becher, um sie als
Bubble Tea zu verkaufen. So sieht's aus. Okay.
Gut, wir sind auf dem Parkplatz angekommen. Wir haben Hunger. Wir haben einen nicht ganz vollen Tank.
Wir haben lange nicht mehr richtig gebrochen.
Und wir stopfen uns jetzt die Wemster voll und hören uns gleich wieder. Bis denn.
Ganz gut mit Kathi, weil ich glaube, wir haben vorhin überlegt, du bist die Einzige, die bei allen Veranstaltungen hier dabei war. Bei allen sechs, ne, glaube ich,
ja.
Jetzt.
Ja,
zwölf.
Ja. Gezählt?
Doch.
Und kannst du dich an die beiden erinnern?
Na klar.
Wir schulden ihr noch Geld.
Für die Pizza.
Das war ja, für alle, die das nicht mehr so genau wissen, ihr wart auch da bei der allerersten mit diesem, und ich singe das manchmal. Die haben nämlich ein Lied geschrieben, die beiden, über die Next Generation, und vielleicht habt ihr den mal, der eigentlich noch gar nicht da ist, jetzt aber doch schon, hier sitzt Michael Pan. Über die Next Generation, dass ich tatsächlich manchmal singe, weil es so ein fürchterlicher Ohrwurm ist. Und zwar ist der Text: Laber, Sülz und Diplomatie brauchte ich ja noch nie.
Macht mich gar nicht heiß.
Und wie geht's weiter? Schalt doch mal die Phaser ein.
Schalte
nie den Phaser ein, denn da könnte Leben sein.
Ja,
und,
genau.
Da haben sie sich ganz böse lustig gemacht.
Ja.
Und das ist ein ganz gemein Ohrwurm, deshalb sind wir gespannt, was heute kommt.
Wir waren jung und hatten kein Geld. Jetzt sind wir alt und haben auch noch kein Geld.
Herzlich willkommen, Sascha und Sebastian von den...
Ja, nicht wundern, wir haben setzen uns die diese formschönen Dinger auf den Kopf, denn das Ganze wird dann noch aufgezeichnet und dann irgendwann zur Sendung gebracht in diesem wunderbaren Ding, was da heißt Internet. Und dieses wunderbare Ding, was da heißt Eberswalder Kornkeller, ist ein Teil, was uns wirklich seit Jahren auch bei unserem Podcast begleitet und gibt es jetzt seit
ich
5 Jahren.
Ich hatte das so schön auseinandergezuppelt, Sascha.
Ja, und ich hab wieder zusammengewobelt.
Ja, super.
Ja. Ich rede währenddessen ein bisschen über diesen Kornkeller. Benjamin hat es ja schon gesagt, wir waren da zur 17.01a, haben hier ein schönes Aftershow-Programm hingelegt und es sind erstaunlich viele Leute da geblieben, die gesagt haben, sie nehmen die Stunde Umbaupause in Kauf, als wir hier ein wahnsinniges Konvolut an Technik aufgebaut haben für eine Live-Sendung, die, glaube ich, keiner gehört hat. Also haben wir uns jetzt auf etwas kleinere Technik beschränkt und freuen uns auf jeden Fall, dass wir hier sein dürfen in diesem Keller, der wirklich jedes Mal anders aussieht. Als wir letztes Mal hier waren, war Rainer Schöne da.
Ja.
Da standen die Bänke so, da hing, glaube ich, auch die Leine noch. Ich bin ein bisschen traurig, dass die Leine heute nicht da ist. Die Musiker mit dem Bass hätten die Leine runtergeholt. Wir hatten ja mal eine Folge, die hieß Leinenlos im Kornkeller. Insofern war es nie passender als heute. Ja, und als Benjamin angerufen hat, wir haben nicht telefoniert, wir haben gemailt, wie man das heutzutage macht, oder bei Twitter uns kurz geschlossen, wie wir cool People halt sind. Und er sagte, Mensch, da ist ja wieder eine Convention. Und ich habe gesagt, Mensch, da wären wir gerne dabei. Und er hat gesagt, gerne, mach doch mal die schönsten TNG-Momente. Und da habe ich gesagt, ja, wie viele Stunden gibst du uns? Und er hat gesagt, 10 Minuten. Und dann habe ich gesagt, so, oh. Schwierig, 10 Minuten TNG in Kurzform zu fassen, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Wir haben es mal versucht bei einer Folge auf dem Raucherbalkon.
Wir haben jetzt, glaube ich, schon 3 rum, also.
Ja, weil du hast die Technik jetzt fertig, wo wir eine halbe Stunde über TNG geredet haben. Und wir fragen einfach mal die Runde, wer ist denn eigentlich von euch mit TNG groß geworden? Ja, ich heb meine Arme auch mal. Das ist ja fast die Mehrheit, ne? Und wenn uns TNG 1 beigebracht hat, dann den Unterschied zwischen nativen und extranativen Olivenöl. Denn damals beim ZDF wurde es unterbrochen. Ihr erinnert euch vielleicht noch von Essen wie Gott in Deutschland oder Kochen in Gott wie Deutschland. Seitdem hasse ich diese Sendung. Seitdem hasse ich Kochen wahrscheinlich, weil es immer TNG unterbrochen
ist. Seitdem kochst du gar nicht mehr.
Seitdem koche ich gar nicht mehr.
Und wenn dann nicht mit Olivenöl.
Ich warte immer noch drauf, dass der Replikator erfunden wird.
Sieht man dir nicht an.
So, jetzt darfst du auch mal zu Wort kommen.
Erstmal möchte ich mich herzlich bei dir, Benjamin, bedanken, dass du uns wieder hier ein kleines Forum geschaffen hast, in dem wir auftreten dürfen. Und mir weiß ich ganz klar, die besten Star Trek-Folgen, die besten Star Trek-Momente von TNG kann man wahrscheinlich miteinander verbinden.
Kann man alles miteinander verbinden. Es gibt so viele, unendlich viele tolle Momente bei Star Trek TNG. Es gibt auch, ich kann aber mit Recht und Fug behaupten, ich habe 20 Minuten TNG bis zum heutigen Zeitpunkt nicht gesehen. Tatsächlich gibt es eine Folge, die kennt ihr vielleicht, ist die, wo dieses Ei auf dem Frachtraum ist und der Ferengi knabbert an dem Ei und dann schlüpft das perfekte Wesen raus, was sich allen Männern anbiedert. Wisst ihr ungefähr, welche Folge das ist? Und ich bin so ein Typ, ich kann peinliche Sachen im Fernsehen nicht gucken, ohne mich fremd zu schämen. Und das war der Moment, als dann die frisch geschlüpfte Frau im 10 vorne anfing, mit den Bergarbeitern Bergarbeitslieder zu singen, wo ich gesagt habe, nee, das kann ich nicht mit angucken.
War das 7. Staffel?
Mir fehlt immer noch ein bisschen diese Folge. War das 7. Staffel? Nein, das war nicht 7. Staffel. Wir verlinken es in den Shownotes.
Wir verlinken es in den Shownotes.
Aber gerade die 7. Staffel war ja eine Staffel, die sehr surreal wurde. Also da wurde Counselor Troy als Kuchen verwandelt, im Holodeck angeschnitten. Beverly hat Trinkhelme in Rikers Kopf gesteckt. Und man ist irgendwie in diesem Bricktown auf dem Holodeck gefahren, mit diesem komischen Zug. Es wurde die 7. Staffel wirklich sehr speziell. TNG, nicht schlecht, aber sehr speziell, würde ich sagen.
Also wo es gerade gesagt wurde, die schönsten oder die lustigsten Star Trek-Momente, da fällt mir immer wieder als erstes ein, eine Szene, die eigentlich nicht wirklich wichtig ist und die auch ein bisschen out of character war in der Situation, und zwar die Szene, wo Captain Picard dieses Smiley-Gesicht in die Wolke von Worko reinmalt.
Tolle
das fand Szene. Ich super. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich bei Star Trek so richtig laut losgelacht habe, als ich das gesehen habe. Und und dann bricht er zusammen bewusstlos. Klasse. Super. Also das fand ich noch viel näher so an meinem Leben dran, als
das, ja,
was ich ansonsten so sehe.
Das machen wir eigentlich täglich, ne? Smileys in Wolken malen.
Und dann blöd lachen, zusammenbrechen.
Ja, blöd lachen, zusammenbrechen, das ist unser Spezialgebiet.
das war die Serie, die Folge Timescape hieß das. Und das war sowieso, ich mochte eigentlich an Star Trek immer so ganz gerne, dass die Figuren so steril waren, das war mir echt ganz lieb. Mhm. Nicht so wie bei diesen ganzen anderen Dramaserien, die sonst im Fernseher liefen, die meine Eltern mal geguckt haben, wo es halt immer nur um Liebe und diesen ganzen Kram, Gedöns, sag ich mal, ging, ja. Da ging es halt jetzt mal um so harte wissenschaftliche Fakten oder Hypothesen, zum Beispiel, was passiert eigentlich, wenn jetzt vor mir die Zeit in so einer Blase mal schneller vergeht? Und ich stecke da meine Hand rein, dann altert meine Hand schneller. Das war ja auch in dieser Folge Timescape der Fall, ne? Und der Kram hat mich immer fasziniert. Und das mochte ich an Star Trek so besonders. Das hat es, glaube ich, auch abgehoben von den anderen Serien, die halt so liefen.
Das Technikgedöns
tatsächlich, ja.
Ich habe es ja in einem Song mal verortet, aber die Episode, die Strophe ist leider rausgeflogen, aus mehr unerfindlichen Gründen. Aber da habe ich geschrieben, nie fühlte ich mich so familiär wie im fliegenden Wohnzimmer. Also für mich war die Enter. Das sind unsere tollen Reime, ja, schon mal ein kleiner Vorgeschmack.
Aber kann man sich familiär fühlen?
Ja, aber ich finde, also für mich war tatsächlich, es wird oft gesagt, TNG, die Enterprise D, ist so ein fliegendes Wohnzimmer. Und genau das ist es für mich, also wenn ich mir aussuchen könnte, auf welches Schiff ich einsteigen wollte, dann wäre es für mich tatsächlich die Enterprise D. Das ist die, wo ich mich am ehesten zu Hause fühlen würde.
Ja, aber ich fand das schon damals immer so ein bisschen komisch. Die Leute wirkten irgendwie so, wie soll ich das beschreiben? Also du hast quasi keine anderen Probleme, als dich, sag ich mal, der ganzen Familie auf so ein Raumschiff zu setzen, ja, mit Frauen und Kindern und so weiter, das an die Zähne bewaffnet ist mit den schlimmsten Todesstrahlen, die man sich vorstellen kann. Und dann fliegst du einfach raus und glotzt dir irgendwie ungefragt irgendwelche Aliens an.
Ja.
Ist das wirklich unsere Zukunft? Willst du da in dieser Zukunft, in so einer Zukunft leben?
Nein, wir haben ja schon festgestellt, die Zukunft im 24. Jahrhundert ist offenbar so langweilig, dass man das macht, sich freiwillig in Gefahr begibt, auf einem Schiff in irgendwelche unentfernten, unentdeckten Gebiete fliegt, mit der kompletten Familie. Aber auf dem Schiff, warum nicht? Unter Captain Picard, der sorgt für die Crew und die Familien.
Das stimmt. Und es gibt immer Earl Grey Tea heiß aus dem Replikator, ja, den ganzen Tag.
Der englischste Franzose aller Zeiten.
Auf alle Fälle. Was ist denn noch so ein von, also außer jetzt irgendwie Gehirn aussaugen und Kuchen anschneiden, einer von deinen Lieblingsmomenten?
Ja, wir haben unabhängig voneinander gesagt, Mensch, dann streckt doch jeder mal drei Folgen zusammen. Mal gespannt, wie sehr wir uns da überschneiden. Und klar, der Klassiker schlechthin ist natürlich Star Trek at its best, best of both worlds, meiner Meinung nach. Der Borg-Zweiteiler, wo die Borg das zweite Mal auftauchten, aber richtig bedrohlich wurden, bevor sie dann irgendwann im Delta-Quadranten zum nützlichen Beiwerk verkamen. Und man diese Bedrohung tatsächlich auch merkte, wo halt die Borg bis kurz vor die Erde geflogen sind. Die Erde war natürlich wie immer super verteidigt, wie immer bei Star Trek. Die Enterprise, das einzige Schiff in der Nähe. Und die Serie war tatsächlich noch jung genug, dass man denken konnte, Picard wird für immer in Borg bleiben und wir kriegen tatsächlich Riker als neuen Captain. Das hätte man sich damals tatsächlich noch vorstellen können.
Ja, 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 ja.
Als man auch noch nicht das Internet hatte, um zu wissen, wie es weitergeht.
Die Folge ist auch unsterblich geworden durchs Internet nachher, ne? Also das Bild, wo dann statt quasi Picards Gesicht das Gesicht von Bill Gates.
Ja.
Und so, ne? Das ging ja noch Jahre später als Meme dann durchs Internet so. Hast du ein bisschen auf die Uhr geguckt?
Nein. Deswegen kommen wir zu deiner ersten Folge.
Was mir immer noch so, das ist wirklich keine schöne Folge in dem Sinne, dass ich die irgendwie genossen hätte, sondern da habe ich das erste Mal, glaube ich, das erste Mal bei Star Trek so ein bisschen mitgelitten, wirklich auch mit dem Charakter, in dem Fall Data. Und zwar Datas Tochter.
The Offspring.
The Offspring hieß die Folge, genau. Also weil die ist mir im Gedächtnis geblieben, weil die geht ja nicht so richtig gut aus, kann man sagen, glaube ich. Ne? Also erstmal zeigt da die Sternenflotte ja auch so ein bisschen ihr böses Gesicht, ihr fieses Gesicht, in dem sie halt dann, das kann man ja vorher auch nicht, Sternenflotte war immer toll, immer super, gerecht und
immer so. Also zwar zeitlich danach, aber in der Zeitlinie vorher kann ich mich an ein Kriegsgericht erinnern, das so aussah wie von Cardassia.
Kriegsgericht sozusagen.
Ach so, nee. Ja, wir erinnern uns. Das ist ganz, ganz frisch bei Netflix zu sehen gewesen.
Nee, aber das war ja dann nach unserer Zeitskala danach, ja, quasi.
Danach,
ja, genau. Also, ihr wisst, welche Folge ich meine, ne? Okay, dann brauche ich den Inhalt nicht nochmal wiedergeben. Prima. Dann hau mal die nächste raus, Ascha.
Danach tatsächlich die Folge, die mir am zwei, habe ich es glatt vergessen, aber ich sag einfach mal meine drittliebste Folge oder ich kann es schwer ranken, so meine. Doch, natürlich, The Inner Light. Und ich denke, da haben wir die erste Überschneidung, ja. Das zweite Leben. Das ist wirklich, wenn man sagt, zeig mir mal eine Star Trek TNG-Folge, was macht TNG aus? Dann halt das. Also es hat wenig mit Technik zu tun. Es ist einfach Picard, der durch diese Sonde in Ohnmacht fällt und in 20 Minuten ein komplettes zweites Leben erlebt und die Flöte lernt. Und dieses Flötenspiel wird uns auch den Rest der Serie noch begleiten. Und immer wenn diese Flöten erklingt, jetzt, wenn ich gerade drüber rede, ich kriege eine Gänsehaut. Das sind Dinge, die sich wirklich eingebrannt haben bei mir.
So, und ich glaube, aber unsere 10 Minuten sind schon rum, oder?
Ganz kurz noch. Gestern, heute Morgen. Die letzte Folge.
Okay.
Die auch nochmal zeigt, was Star Trek sein kann, wenn es sich Mühe gibt. Anomalie. Ihr wisst schon, was ich meine. Die Anemonen, die rückwärts wachsen durch die Zeit und über drei Zeitstränge parallel quasi gearbeitet werden muss. Das war so ein bisschen wie Day of the Tentacle, wo man auch in verschiedenen Zeitepochen zusammenarbeiten muss, um am Ende das große Problem zu lösen. Und dann natürlich das letzte Pokerspiel. Die Kamera zoomt raus und wir ahnen, das ist dann die...
Wir wussten es ja nicht damals. Ja. Wir sind ja so ganz...
Wir verabschieden uns jetzt von der besten Crew, die es jemals gab bei Star Trek.
Ja, danach kam... Jetzt gibt es ja Discovery.
So. Apropos Discovery, hast du nicht auch schon einen Filmsong für Discovery gemacht?
Nein, das ist noch nicht fertig. Aber apropos, die Kamera fliegt zum Fenster raus. Das kommt jetzt gleich vor.
Denn wir könnten noch stundenlang über Star Trek The Next Generation reden. Gott, oh Gott. Ja, aber stattdessen singen wir drüber. Benjamin hat es ja schon erwähnt, wir hatten dieses Lied TNG, seines Zeichens, seines Namens, und haben dann festgestellt, Mensch, wenn wir heute 30 Jahre Star Trek huldigen, 30 Jahre 24. Jahrhunderts, dann können wir nicht einfach sagen, Labersülz und Diplomatie mochte ich ja noch nie, das geht nicht.
Und deswegen also, haben wir. Wie alt waren wir, als du das geschrieben hast? 16, 18?
Ja, so irgendwie
so im Dreh rum, ne? Also, du hast ja genau das quasi kritisiert, was sich jetzt die Produzenten zu Herzen genommen haben, und deswegen haben wir jetzt Discovery. Danke, Sascha!
Ja. Hätte ich gewusst, dass die Discovery-Produzenten unser Lied hören, dann hätte ich es auch gelassen. Und
ihre komplette Produktion daran ausrichten.
Deswegen haben wir gesagt, wir singen heute nochmal TNG, aber in einer exklusiven Version, die wir wirklich vorher noch nie gespielt haben.
Die ist auch noch nie geübt haben. Also die erste, das war ja nur so pubertäres Rumgebolze, sag ich mal. Das kommt jetzt wirklich von Herzen.
Und jetzt wirklich eine Hommage, wie es auf Italienisch heißt.
Richtig.
In 30 Jahre ist es nun her, da ging sie wieder on air. Unsere Enterprise, gut bei ihrer ersten Mission, da dachten viele mit Hohn. Das Ding kentert gleich, Tascha starb in Folge 4. Keine Fans von Wesley waren wir, der Anfang war okay. TNG. Temporales Paradoxon, Paralleldimension. So viel Fantasie, ab und zu ein Schuss vor den Bug. Klingonen sind halt nicht klug. Dann Diplomatie, davon war ich fasziniert. Der Elternfernseher okkupiert. Ich bin glücklich, denn ich seh TNG. Jedes Ding hat halt seine Zeit, und dann war es soweit. Letztes Pokerspiel, die Kamera zum Fenster heraus, und die Show, die ist aus. Der Himmel ist das Ziel, will ich wieder gute Star Trek sehen. Muss ich wirklich nicht ins Kino gehen? Ich hab's auf DVD, TNG.
Vielen Dank, wir haben leider keine CDs dabei, aber unsere Visitenkarte. Aber unsere Visitenkarten, also auf unserer Homepage, sind ein paar unserer Filksongs auch zum Nachhören, und unsere Folge wird auch bald erscheinen, also sonst unter www.sie-reden.de. Hört mal rein, wir würden uns freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder hier in diesem Keller.
Vielen Dank.
machst den Anfang. Du machst den Anfang.
Ach, guck mal.
Ja, guck da hin. Nee.
Hier steht aber auf Takt.
Entschuldigung, du machst den Auftakt.
10. Oktober 1986. Der Studiochef von Paramount Pictures verkündet, Star Trek kommt wieder ins Fernsehen. Zur Premiere am 28. September 1987 schalten dann aber wohl selbst die größten Skeptiker ein. 27 Millionen Zuschauer sehen damals, was wir jetzt auch sehen, die erste Folge von Star Trek, The Next Generation.
Wir gucken das von dieser Original-VHS-Kassette. Wie sie ist tatsächlich 1988 nach Deutschland gekommen.
Dann gucken wir doch mal weiter. Ab jetzt in der Fassung, neu bearbeitet fürs Fernsehen, wie sie erstmals am 7. September 1990 im ZDF gezeigt wurde.
Vielleicht noch eine kleine Begebenheit. Haben wir noch
eine? Ja, ja, klar.
Das war meine erste Einladung zu einer Con. Die war in Mannheim. Wurde eingeladen von dem dort ansässigen Fanclub und mit einer Anreise, also bin ich hin mit dem Auto und war ziemlich spät dran, wie auch heute. Da bin ich über Eversweile gefahren und kam also in dieses Kongresszentrum, was es da gibt. Backstage, oh, gut, dass Sie da sind, Herr Panel, schnell auf die Bühne, ich sag, was raus, und ich trat also auf die Bühne und sah ungefähr schlappe 2000 Menschen, zum größten Teil als Worf, Data, Picard, keine Ahnung, es war eine unglaubliche Begegnung der dritten Art für mich. Und ich sagte einfach, also, guten Tag, Sie werden mich nicht...
Data!
Sie haben schon viele Rollen gerade angesprochen, die Sie gesprochen haben. Ja, da ich jetzt junger Vater bin, kenne ich natürlich auch viele Synchronrollen aus den Kinderserien. Ne?
Klar.
Den Captain aus SpongeBob natürlich.
Spongebob, den Erzähler.
Genau, den Erzähler. Was ist denn so, also wenn Sie das mal gucken, wie würden Sie denn so Data einordnen? Ist das die bekannteste Rolle, die Sie gesprochen haben bisher?
Nein und ja. Also denn, ich will Ihnen eine kleine Geschichte erzählen, also wo ich erstmal ziemlich sauer war, weil das meinen persönlichen Umstand im Augenblick so. Ich kam an eine Tankstelle und die Mitarbeiterin dort, die auch gar nicht mal so jung war, kam auf mich zu und sagte: Sagen Sie mal, Sie sind doch, sind Sie nicht der? Und auch mit Ihrer Stimme bin ich groß geworden. Und da wurde mir schlagartig bewusst, dass ich einige Jährchen doch schon auf dem Buckel habe, was ich gar nicht so wahrhaben will, aber es ist so. Und ich habe doch schon einigen Sachen die deutsche Stimme verliehen, also wie zum Beispiel, das werden Sie auch gehört haben, das Titellied bei Sean das Schaf.
Ja.
Ne, so, und das sind einfach so Sachen, die passiert sind, die unter anderem, also was weiß ich, was habe ich dafür bekommen? Ich glaube 250 D-Mark oder sowas, oder also wenn es noch D-Mark-Zeiten waren, weil gesagt wurde, ah, das ist doch Kinderkram, das kommt sowieso nicht. Und peng, ist es so ein Riesenhit geworden. Ne? Also Data gehörte ganz bestimmt zu den Highlights. Und jetzt ist es halt aktuell Christian Clavier und aus Breaking Bad der Anwalt Saul Goodman.
Genau. Was ist das jetzt für ein Gefühl, doch mal diese kleine Zeitreise zu machen, hier im Keller mit den Star Trek-Fans gemeinsam die Mission Farpoint DVD einzulegen und anzugucken?
Ein bisschen wehmütig, muss ich sagen. Also ich habe jetzt doppelte Angst, also dass die Zeit so schnell vergeht, weil sie ist so schnell vergangen. Also das kommt mir gar nicht so lange her vor. Ja, also das ist jetzt schon 30 Jahre, das ist Wahnsinn, das ist verrückt.
Das geht mir aber auch so,
ja. Ja, das ist, Und ich muss mich beeilen, noch ziemlich viele Rollen sprechen zu können, damit er so. Ich freue mich auf jede kommende Herausforderung.
Ich hätte ja damals schwören können, dass sie auch bei, bei Kodo der Dritte dieses Schiff verlässt im Hyperraum. Das klingt nämlich genau wie sie. Aber das waren sie nicht.
Nein, das war ich leider nicht.
Müssen Sie das nächste Mal darauf achten, also das liegt nochmal.
Okay.
Ja. Genau. Und Sie haben gesagt, also Sie haben auch dann mit der Data-Rolle Fanpost von Leuten bekommen, die gesagt haben, Mensch, das ist die deutsche Data-Stimme.
Ja, ganz viel. Wahnsinnig viel. Und was mich auch gefreut hat, viel Blindenpost. Also die haben ja wohl die Möglichkeit, das einfach in den Briefkasten zu werfen. Und ich konnte das einfach zurück in den Briefkasten werfen. Und diese Briefe, die waren sowas von rührend und das habe ich natürlich gern getan. Also ich sollte einen Anrufbeantworter besprechen und so weiter. Oder einfach nur persönliche Grüße aufs Band sprechen, damals noch auf Kassette oder so. Das habe ich natürlich sehr gern getan.
Glauben Sie, die Branche ist einfacher geworden in den letzten 30 Jahren? Also ich habe auch das Gefühl, zum einen wird es anstrengender, zum anderen wächst die Wertschätzung den Synchronschauspielern gegenüber. Also es tun sich so Gruppen auf und es wird gegenseitig im Internet ausgetauscht und sagen, das ist mein Lieblingssynchronschauspieler, mein Lieblingssprecher. Merken Sie sowas auch oder wie nehmen Sie das wahr?
Ja, in unseren vernetzten Zeiten natürlich nimmt man sowas wahr. Also man bekommt ja ein Feedback, ne? Also man liest in Foren oder wird darauf hingewiesen und so weiter. Der Beruf ist nicht einfacher geworden. Der ist technisch, also von der technischen Seite, viel einfacher geworden. Also geradezu ein Segen ist das. Aber künstlerisch, schauspielerisch, finde ich, sind wir in einem Rückschritt. Weil Sie müssen sich vorstellen, dass wir früher zum Teil zu zweit, zu dritt am Mikro gestanden haben. Und man kann sich ja vorstellen, dass wenn man zusammenspielt, man hört ja andere Töne, man hört die feinsten Zwischentöne, ne, vom Kollegen, vom was gibt der vor, wie antworte ich, wie reagiere ich darauf. Das ist heute nur noch mit großer Kunst machbar, denn man muss sich das vorstellen oder man hört sich den Kollegen. Wir haben einen Knopf am Pult, das heißt der sogenannte Ego-Knopf. Da hört man die Aufnahmen, die schon stattgefunden haben. Und da kann man sich, wenn man Glück hat und der Kollege oder Kollegin schon aufgenommen wurde, dann kann man sich anhören, was der von sich gegeben hat. Aber damals war natürlich diese Unmittelbarkeit, also des Spiels wie am Theater, das ist ja unwiederbringlich, ne? Das ist eine Sache, eine ziemlich intime Sache und die existiert kaum noch. Ja, insofern, also künstlerisch ist es kein Fortschritt. Technisch wahnsinnig.
Ja, das glaube ich. Auch man kann über Entfernung hinweg und sowas aufnehmen, was früher auch nicht so einfach war, alles im Computer mit.
Ja, total. Ja.
Und jetzt haben wir nach langer Zeit wieder Star Trek im Fernsehen. Mhm. Würden Sie sich wünschen, eventuell passiert es ja sogar, aber Sie dürfen vielleicht nicht drüber reden, dass Ihre Stimme nochmal bei Discovery zu hören sein wird, in welcher Form auch immer?
Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Also wie ich damals, als die anderen Serien dann kamen, nach Next Generation, hörte ich nur, nee, der ist gesperrt, also weil meine Stimme wohl zu sehr bekannt ist oder erkannt werden würde als Data. Mhm. So wollte man das vermeiden, in einer anderen Science-Fiction-Serie ihn zu hören. Aber ich weiß nicht, wenn Data da auftauchen sollte, meinst du? Oder?
Ja, das wird schwierig, jetzt wieder ja. vor Kirk. Also insofern,
ach so, ja, stimmt, ja. Ja, na klar. Nee. Glaube ich eher nicht.
Ja, okay.
Glaube ich eher nicht. Und fände ich auch gar nicht so toll, muss ich sagen. Also wenn die Leute, würde das irritieren, glaube ich.
Okay, wunderbar. Ich bedanke mich.
Ich bedanke mich auch.
Also, weil ich habe ja mit Interesse gehört, du hast vorher noch keine Folge Star Trek The Next Generation geguckt. Das war dann quasi mein der Pilotfilm.
Ja.
Deine Star Trek-Entjungferung, wie du so schön gesagt hast. Wie konntest du dich dein Leben lang Star Trek entziehen bisher?
Ach, ich glaube, ich habe einfach nicht das Alter gehabt, in dem, dass ich das alles geguckt habe.
Auch mein Bruder, ich habe einen älteren Bruder, der war eher Star Wars Fan. Wahrscheinlich ist ja die Gegenseite davon. Ja, deshalb bin ich da nie so richtig rangeführt worden. Und erst als ich Benjamin kennengelernt habe, da hat sich mir die, oder er hat mir diese ganze Welt gezeigt oder mich so ein bisschen rangeführt daran. Und wie gesagt, war meine erste Folge und ich fand sie richtig gut.
Ja.
Also wird wahrscheinlich auch nicht die einzige oder die letzte sein.
Cool. Das haben wir uns ja auch schon öfter mal gefragt. Ich meine, die Serie hat 30 Jahre auf dem Buckel.
Ja,
also wie wirkt die auf jemanden, der das noch, oder die in dem Fall das noch nie gesehen hat bisher? Also.
Ich fand es erstaunlich gut. Also auch diese ganzen Special Effects. Ich habe es mir weitaus schlechter vorgestellt. Aber man muss schon sagen, auch so wie es beginnt und das Raumschiff, haben die wirklich gut gemacht damals schon für deren, ja, Verhältnisse, ne, die man dann damals hatte. Aber ich habe, wie gesagt, nur eine geguckt, wird wahrscheinlich ja noch mehr geben. Wird noch einiges auf mich zukommen, also mal schauen, wie sich das noch entwickelt. Aber ich fand sie gut, wirklich. Also, Hut ab!
Wir haben ein bisschen geschummelt, das war ja auch die remasterte Version. Also ich glaube, vor 30 Jahren sahen die Effekte noch nicht so toll aus.
Ja, ja.
Aber ich meine, wenn die Charaktere so einen mitziehen, dann ist es ja ganz gut.
Ja, das auf jeden Fall. Das hat mich schon am Anfang schon wirklich beeindruckt. Das war das Erste, was ich auch gleich zu meinem Freund, also zu Lukas, meinte. So, hätte ich nicht mitgerechnet, dass das so gut wird. Aber mal schauen. Du kennst es wahrscheinlich. Es wird ja noch einiges kommen.
Ja.
Und was wahrscheinlich auch noch besser sein wird, aber es ist ein guter erster Schritt.
Ja. Und dann gleich mit 15 Nerds im Keller hocken.
Ja. Also
das ist ja gut ab.
Ja, es war doch eigentlich ziemlich cool. Also super nett alle. Und es ist ja auch nicht so, dass man das Gefühl hat, alle sind so übertriebene Fans und es zählt nur Star Trek und es ist eigentlich eine super entspannte Atmosphäre hier. Und also man kann auch auf jeden Fall Anfänger sein, so wie ich, und sich wohlfühlen und gut aufgenommen werden.
Super. Wieder einen angefixt. Vielen Dank.
Auf jeden Fall.
Sebastian, lass uns doch mal ins Shuttle gehen. Zip. So, wir steigen hier einfach nochmal ein. So, also das ist echt Wahnsinn. Der Benjamin hat hier so ein Shuttle aufgebaut. Wir verlinken es auch in den Shownotes mit leuchtenden Konsolen. Und ich kann mir vorstellen, er sitzt hier abends auch und guckt sich irgendwelche Star Trek-Folgen an.
Und verstellbaren Sitzen.
Die sind verstellbar?
Ja, die sind verstellbar.
Die sind funktionieren.
Ein bisschen. Also alles, was hier handwerklich irgendwie gemacht worden ist, von dem Bemalen der Wände bis zu den nachgebauten Kulissen und so weiter, das ist alles top.
Ja.
Also ich muss sagen, dieser Hang zum Perfektionismus, der imponiert mir.
Ja, auf jeden Fall.
Ich finde das finde ich gut. Ja, und also wir können hier durch dieses Cockpit-Fenster, wo jetzt kein Fenster drin ist, aber wir können es uns vorstellen, gucken wir quasi auf die Wand, wo jetzt gerade hier eine Folge Discovery?
Ja, ist eine Folge Discovery, ein Trailer für die dritte Folge Discovery.
Okay, geprojiziert wird.
Und ich erkenne immer noch nicht, wer ist auf diesem Schiff. Weil die Uniformabzeichen fehlen, verdammt nochmal.
Also sie ist Mischer.
Ah, jetzt prügeln sie sich gerade.
Gefängnisschlägerei.
Aber das war mal wieder interessant, oder? Wir haben jetzt gerade eine Folge Mission Farpoint angeguckt.
Das war großartig. Ich habe auf der Fahrt hierher doch gesagt, so von wegen Discovery, hier Entwicklungshilfe mit dem Phaser-Gewehr, ne? Dass die am Ende von Mission Farpoint das Wesen heilen mit dem Phaser, das war mir schon wieder entfallen.
Nee, das wusste ich noch. Aber vieles andere ist mir zum Glück entfallen.
Ich muss jetzt sagen, ich habe das erste Mal das auch auf dieser großen Dimension Leinwand gesehen. Also war hier remastered DVD und Projektor und Schnickschnack und alles, ja? Das sah gut aus. Mir haben die schauspielerischen Leistungen jetzt mehr imponiert, muss ich sagen. Teilweise auch, wenn ich sagen muss, diese diese beiden Schmerz-Schmerz-Szenen, die waren wieder so ein bisschen...
Freude, unendliche Freude.
Wahrscheinlich haben sie ihr gar nicht gesagt, warum sie sich freuen soll. Oder warum sie sich jetzt gerade freut. Ich weiß es nicht. Da gab es auch Gelächter im Publikum.
Ja, immer wenn Troy einen Auftritt hatte, musste das ganze Publikum lachen. Das war sehr lustig.
Ja, aber insgesamt... Ich denke mal, wenn man das jetzt so vergleicht, wir haben vorhin auf dem Hinweg drüber geredet, von wegen, dass dieses unfamiliäre Gefühl zwischen den Charakteren, zwischen den Schauspielern irgendwie war. Das passt jetzt bei Mission Farpoint natürlich besser.
Ja, weil es der erste Tag vom Captain war.
Genau, und der Captain hat gesagt, ich kann nicht so mit Kindern und so. Ne? Und dann gab es noch diese Awkward-Beziehung zwischen Beverly und Picard.
Apropos Awkward. Der Moment, wo Riker sagt, Wesley, ich freue mich drauf, dich auf dem Schiff zu sehen. Und dann so grinst.
Und Wesley grinst auch so, ne? Zip.
unglaublich, dass wir das durch dass ich das nicht, ja.
Wir waren nicht so versaut damals. Haben wir schon ein paar Mal gesagt, behütete Kindheit gehabt. Ja, wir waren in dem Alter noch nicht so versaut.
Nee, in dem Alter noch nicht.
In dem Alter noch
nicht. Jetzt holen wir richtig auf.
Das kam erst, als wir in die Großstadt gezogen sind.
Ja, die Großstadt.
Die jeweiligen.
Die macht einen verrückt. Ach ja. Genau, wie gesagt, Michael Pan haben wir schon interviewt und jetzt werden wir noch mit dem Synchronregisseur und Drehbuchschreiber reden, der damals die Serie verantwortet hat. Bin sehr gespannt, was er uns noch erzählen wird.
Ich auch, Sascha, ich auch.
Also Sie haben mit Familienbande die Synchronarbeit, den Hut aufgehabt quasi für die Synchronarbeit für Star Trek The Next Generation. Vielleicht können Sie mal erklären, wie viel Zeit haben Sie damals gehabt, so eine Folge zu synchronisieren? Wie lief das ab?
Ja, da gibt's ja die ganze Vorarbeit. Ich habe dann die Texte geschrieben. Für so eine Folge habe ich zwischen 2 und 3 Tagen, glaube ich, gebraucht, was ja technisch doch ein bisschen schwierig und ein bisschen anders ist als normale Synchronserien. Dann im Studio haben wir auch so, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, 2,5 Tage pro Folge gebraucht. Damals konnte man sich noch ein bisschen mehr Zeit lassen als heute. Es war nicht so hektisch. Wir haben also auch ein bisschen Spaß gehabt im Atelier und rumgeblödelt und Quatsch gemacht und dann wieder ernsthaft gearbeitet. Und heute ist alles hektisch, 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 muss schnell gehen. Und das ist der Unterschied. Das Künstlerische kommt manchmal, oder das Menschliche, sagen wir mal, da kommt manchmal beim Synchron zu kurz. Leider.
Wird viel geixt, wie ich gehört habe, wie die Fachleute sagen. Also,
das ist richtig. Ja, das Xen heißt, dass einer aufgenommen wird in einer Szene, der mit einem anderen spricht. Und dann kommt am nächsten Tag oder eine Woche später kommt ein Partner und wird dazu aufgenommen. Und dann muss ich immer erklären, wie der andere gesprochen hat, wie laut er war, wie leise er war. Und das ist halt meine Aufgabe, hinten zu sitzen, zu sagen, nein, da musste die und die Emotion reagieren mal darauf, weil der andere Partner hat so das gesprochen, musste ein bisschen darauf reagieren. Das ist alles schwieriger, als wenn beide vor dem Mikrofon stehen gleichzeitig und miteinander sprechen, wie Menschen das normalerweise tun.
Und Sie haben ja die Schwierigkeit einer technischen Serie wie Star Trek erwähnt. Gibt es da so eine Art Produktionsbibel, wo drin steht, das und das, der Begriff wird immer so übersetzt, damit da keine Missverständnisse entstehen?
Ich habe so eine Bibel nicht gehabt. Ich habe mich erstens an eine Rohübersetzung gehalten, die ich bekomme, wo natürlich nicht alles korrekt war. Und dann habe ich in Hamburg einen gehabt, der, ich glaube, der war damals Vorsitzender vom Star Trek-Fanverein in Hamburg. Herr Walinski. Ich hatte das Gefühl, der war schon auf der Enterprise und kennt jede Ecke und hat das also auf diese technischen Geschichten hin alles korrigiert und das habe ich dann so übernommen und im Großen und Ganzen, denke ich, war es auch richtig.
Wenn Sie jetzt heute so eine alte Folge sehen, gut, die haben Sie nicht verantwortet, Mission Farpoint, aber fällt Ihnen dann manchmal so auf, da haben wir vielleicht ein bisschen besser arbeiten können an der Stelle?
Ich habe diese Folge heute zum ersten Mal gesehen, ich kannte sie nicht. Und habe sie mit Interesse angeguckt, aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich da irgendwas schlecht oder falsch fand. Heute würde man vielleicht ein paar Sachen anders machen, kann sein, aber das ist ja fast 30 Jahre her. Ich denke, es war eine gute Arbeit.
Wie schwer ist es denn, die passende Stimme zu finden für die Schauspieler? Oder fällt das überhaupt in Ihren Aufgabenbereich?
Ja, ich suche schon die Stimmen aus, wenn ich so eine neue Serie anfange oder einen Film anfange, schlage die vor. Es gibt ja Feststimmen, also ein bekannter Sprecher hat meistens eine Feststimme und man versucht die also zu kriegen. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht aus zeitlichen Gründen oder weil einer krank ist oder verreist ist und Urlaub hat oder gestorben ist. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, warum einer nicht mehr kann. Wenn man den bekommt, ist wunderbar. Wenn nicht, muss man halt einen Ersatz nehmen, der vielleicht eine ähnliche Stimme hat, der aber auch auf diesen Typen eben passt. Das ist manchmal nicht ganz einfach. Es gibt auch Probesprechen oder Casting, wie man heute sagt. Da wird dann sprechen verschiedene Leute auf diese Rolle, der Rolle am nächsten kommt, dem Original vielleicht am nächsten kommt oder dem Typ am nächsten kommt, der wird dann genommen.
Ich habe den Eindruck, früher sind auch die Synchronregisseure gerne mal selber eingesprungen. Wenn es hieß, der Statist in der dritten Reihe, der braucht eine Textzeile, dann stelle ich mich schnell ins Studio. Was heute, glaube ich, schwieriger ist, weil man heute anders erzählt und eventuell der dritte Statist hinten links mal in einer Staffel später eine Hauptrolle sein könnte, oder?
Das ist mir auch schon mal passiert, da gibt es eine nette Geschichte, da habe ich in Stuttgart eine Serie gemacht, da war auch einer, der Aufnahmeleiter hat gesagt, den spreche ich, der hat nur 2 Sätze, hat gesagt, okay, sprich den mal, 3 Folgen später kam der Schauspieler wieder mit einem Satz, hat der Aufnahmeleiter gesagt, ja, den habe ich ja schon gesprochen, ich sage, genau, mach das mal und dann wurde es eine richtige Hauptrolle und dann habe ich gesagt, jetzt kannst du den nicht mehr sprechen, du bist kein Schauspieler, du wirst umbesetzt. Das passiert schon mal, ja.
Okay. Haben Sie selber vielen Figuren in Ihre Stimme geliehen?
Ich habe mitsprechend angefangen, bin ja Schauspieler und habe mitsprechend angefangen und bin dann irgendwann zu Buch und Regie gekommen. Und da habe ich also eine ganze Menge gesprochen, aber ich kann jetzt keinen bekannten Schauspieler sagen, den ich mal gesprochen habe, das weiß ich nicht mehr.
Okay, aber ich meine, während der Regiearbeit hat es Ihnen auch in den Fingern gejuckt?
Ja, ich hab anfangs auch mal Regie gemacht und gesprochen gleichzeitig. Aber ich brauche auch jemanden, der mich kontrolliert, der hinten sitzt und sagt, nee, mach mal so. Dann ist es mir lieber, wenn ich hinten sitze und nicht spreche. Ich spreche mal einen Satz oder zwei Sätze mal, das mache ich schon mal ab und zu. Aber im Prinzip sitze ich nur hinten und sage den Kollegen, den Schauspielern, wie sie zu sprechen haben, was sie zu sprechen haben.
Ist Ihnen von Ihrer Star Trek-Arbeit irgendwas hängen geblieben? Also eine Affinität für Science Fiction oder für Star Trek im Speziellen?
Ja, das war schon immer so mein Ding, Science Fiction. Ich habe auch früher diese Comic-Hefte gelesen, Perry Roden und was es da alles so gab. Das habe ich verschlungen fast und wollte auch mal Raumfahrtingenieur werden. Das ist dann nichts geworden, weil ich diesen ganzen technischen Kram, sage ich mal, Mathematik und Physik und so, das war nicht so mein Ding. Und ich war eben froh, als dieses Angebot kam, Star Trek zu synchronisieren. Das hat mich ungeheuer gefreut. Es war ein Traum eigentlich. Und dann kam ja noch Voyager und die letzte Enterprise-Serie. Und bin dann so 13, 14 Jahre durchs Weltall geflogen mit der Enterprise und der Voyager. Und das hängt mir immer noch nach und ich erinnere mich mit Freuden daran. Das war wirklich eine tolle Zeit.
Gut, vielen Dank.
Gerne geschehen.
Es ist natürlich die Frage, wie will man das noch toppen oder willst du es überhaupt noch toppen?
Wir standen ja gerade so ein bisschen an der Treppe und auch gesagt, ja, bis zum nächsten Mal. Und ja, es wird weiterhin auch diese Besuchertage geben und dieses Holodeck bleibt da jetzt auch an der Wand im Wäschekeller. Da wird es demnächst dann die Möglichkeit geben, so eine tolle 360-Grad-Brille auszuprobieren und über die Enterprise zu wandern, wenn man hier zu einem Besuchertag kommt. Aber ja, in der Tat, was so Programmliches angeht, ich weiß nicht, ob es noch eine Spielart gibt, die man mit Synchronsprechern und Schauspielern jetzt machen kann. Wir hatten ja diese Frage-Antwort-Runde, wir hatten Lesungen, wir hatten Solokonzerte. Und heute in dieser Form, dass er die Episode kommentiert. Ja, mal sehen. Ich weiß nicht, was noch kommt. Live-Synchronisation, das könnten wir noch machen. Das ist eine gute Idee. Genau. Live-Synchronisation.
Alle noch lebenden Synchronsprecher einladen.
Ja, genau.
Und eine Folge synchronisieren,
das wäre ja, die Idee. Genau.
Ja. Ja. Aber die Idee, die Folge zu zeigen und ab und zu unterbrechen und dann von Michael Pan kommentieren zu lassen, das ist ja Wahnsinn. Wie lange hast du an dem... Du hast das Skript wahrscheinlich geschrieben dazu, was er vorliest, oder?
Also ich habe festgestellt, auch im Kontext aktuellerer Star Trek Pilotfilme fand ich eigentlich so beim alleine gucken oder finde ich schon immer, dass dieser Pilotfilm von The Next Generation, also zumindest auf mich, durchaus immer noch irgendwie wirkt. Und ich den gar nicht so schlecht finde, wie der oft gemacht wird, sondern ich denke, da ist ganz viel drin. Da ist natürlich ganz viel drin, was 1987 vielleicht ein bisschen hipper war, als es heute wirkt. Aber um so einen Eindruck von dieser Welt und von dieser Zukunft zu bekommen, finde ich, hat er nichts von der Faszination verloren, die er auf mich hatte, als ich irgendwie 8 oder 9 war. Das tut er immer noch. Und ich habe ihn gesehen und habe ihn jetzt wirklich mehrfach gesehen und habe dann auch ein paar Mal überlegt, okay, unterbricht man bei den Akten oder nach welchem Raster unterbricht man? Und war dann ganz schnell bei viel zu vielen Punkten und dachte, okay, wir müssen ja auch den Film gucken. Man kann jetzt nicht alle 2 Minuten anhalten und sagen, ja, aber da kann man noch das und das. Das könnte man, ohne Ende. Deshalb waren es jetzt am Ende gar nicht so viele Stops, aber auch durch Michaels Arbeit bei Radio 1 und die Popsplits, wo er ja auch so ein bisschen das kommentiert und die Songgeschichten erzählt hat, dachte ich, das ist eigentlich so eine Idee. Und dann hat sich das eben begeben, dass ich in relativ kurzer Folge sowohl Michael traf als auch Olli Johansson. Auch wenn Michael heute gesagt hat, ja, er ist zum Star Trek-Fan geworden. Also irgendwie sind sie damit ja immer noch verbunden oder sogar sehr verbunden. Und ich dachte, wie schon bei vielen Begegnungen vorher, es ist eigentlich viel zu schade, das nicht zu nutzen. Und wenn jetzt beide zusagen und beide Ja sagen, dann muss man noch was daraus machen. Und das haben sie getan. Heute waren sie da. Wir haben was daraus gemacht. Und dazu noch dieses fantastische Jazz-Trio, weil ich dachte, ja. Das bietet ja das Holodeck dann als Möglichkeit. Und vielleicht auch in Zukunft als Entschuldigung hier wen auch immer einzuladen und zu sagen, ja, da gibt's aber einen Star Trek-Bezug über irgendeine Folge.
Fand ich auch sehr schön, dass du gesagt hast, die Kultur ist irgendwie im 20. 19. Jahrhundert stehen geblieben. Das ist ja wirklich, was man bei Star Trek sieht, das hat ja alles mit dem 20. Jahrhundert zu tun, mehr oder weniger.
Ja.
Und man hat den Eindruck, seitdem ist irgendwie nichts Bahnbrechendes mehr, zumindest kulturell erfunden worden.
Ja, nee, das stimmt. Alle sammeln alte Autos oder treiben sich in irgendwelchen Nachtclubs rum oder spielen Billard.
Also, Pferdekutschen bei Deep Space Nine in dieser Homefront 2.
Ja, 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 da, pittoresk.
Ja.
Sehr schön, sehr für die Touristen.
Ja. Man fühlte sich echt wie so ein Museumsdorf. Also die Darstellung der Erde bei Star Trek finde ich, also findest du wahrscheinlich auch, etwas merkwürdig. Also man wie wir auch in unserem Teil gesagt haben, da will man eigentlich nicht wirklich leben.
Im ja, Style. Die einzige Möglichkeit, das einzuordnen, ist halt, wie du schon sagst, als Touristendorf. Ne?
Ja.
Also
ja.
Das ist alles, was geht. Im Zusammenhang.
Es kostet halt alles Geld. Ich habe auch wieder gemerkt heute, man ist ja bereit, als Fan viele Zugeständnisse zu machen. Ich blende viele Dinge aus, denke mir viele Dinge schöner. Da hat sich nicht viel verändert. Ich dachte auch heute wieder, ich kenne diese Folge wirklich in- und auswendig, auch durch die Hörspielkassetten. Und ich habe heute ja auch ein paar Mal gesehen, nicht nur, weil wir am Anfang diese Hamburger Synchronfassung geguckt haben von 1987 bzw. 88, sondern die haben ja für die Blu-ray bzw. DVD-Fassung auch nochmal Stellen neu synchronisieren müssen, die
gehört.
Eben in der ursprünglichen Schnittfassung fürs ZDF nicht synchronisiert worden sind oder eben nicht mehr zu finden waren. Ach, und natürlich graust einen das, ne, wenn man dann hört, Visier, Visier, Visier. Und ich weiß, auf der Hörspielkassette sagen sie es ja richtig, ihr Visor. Aber gut, das ist dann halt so. Aber das haben ja heute alle gut weggesteckt. Und selbst die das zum ersten Mal gesehen haben, konnten da vielleicht nicht alles, aber dann doch ein paar Sachen draus mitnehmen.
Ich muss sagen, ich fand heute die Folge besser, als ich sie in Erinnerung hatte.
Ja,
aus irgendeinem Grund. Ich weiß
nicht,
vielleicht ist das nur das Setting, dass ich einfach positiv eingestellt bin durch das ganze Setting von dieser Veranstaltung hier. Oder es lag daran, dass es remastert war und auf groß nochmal erst nicht. Ich habe es damals, glaube ich, zum ersten Mal auf Schwarz-Weiß gesehen und ziemlich verrauscht.
Ja,
ich hatte einen Schwarz-Weiß-Fernseher zu Hause. Meine Eltern hatten einen Fahrtfernseher, ich hatte einen
Schwarz-Weiß-Fernseher. Ich erinnere mich, in deinem Zimmer war ein Schwarz-Weiß-Fernseher.
Dass man überhaupt als Kind einen Schwarz-Weiß-Fernseher hatte, das war damals überhaupt schon was Besonderes, ja. Liebe jüngere Zuhörer. Nee, also ich muss sagen, auch die schauspielerischen Leistungen fand ich es besser, als ich es in Erinnerung hatte.
Das kann ich nur sagen. Auch so, vor allen Dingen auch, man merkt so, dass diese Brücke geschlagen worden zwischen sehr tossig und dem, was noch kommen würde. Also die Kulissen sahen ja schon sehr nach Toss aus, gerade dieses Bandu-Dorf oder wie sie hießen, ich hab's wieder schon vergessen.
Bendy.
Das Bandu-Dorf fand ich gut. Die Aliens fand ich, die sahen so richtig schön nach 70er-Jahres-Science-Fiction aus. Nach so Begegnung der dritten Art.
Ja, aber ich meine, auch das hat ja... Also ich habe mich wirklich über die Zeit verliebt in diese Quallen. Und wenn man dann auch weiß, was da für ein Aufwand dahinter steckt, diese Modelle so zu fotografieren und das so zu filmen mit dem Licht und allem, dann kann man das... Ich finde das toll. Und kann mich dann über vielleicht den kitschigen Anschein hinaus an der Handwerkskunst erfreuen und sagen, sieht das toll aus. Mhm. Und das muss man sich mal überlegen, ne? Das so hinzukriegen, das so aufzunehmen, das alles ohne Computer, also toll für
das
1987.
Stimmt. Ohne Computer, das ist der Punkt.
Und dann eben, finde ich, haben wir gerade schon gesagt, die Geschichte ist gar nicht so blöd, wie sie oft gemacht wird. Und wenn man da Captain Picard reden hört, auch diese wunderbaren Dialoge mit Q, also da steckt ganz viel
das
drin
stimmt.
Von dem Captain Picard, den wir eigentlich cool finden.
Richtig.
Und ich finde, diese Figur fehlt mir später manchmal, ein paar Mal, in dieser Klarheit, wie er sie da hat.
Ja.
Und auch die Regie der Folge, finde ich, ist in Teilen viel spannender, diese Fahrten über die Brücke vom Bildschirm, auch diese, wie die Figuren aufgestellt werden, wie die, also das sind alles so Fakten, an denen ich mich, wenn die Handlung das mal gerade nicht leisten kann, erfreue.
Ja, wir waren auf jeden Fall erfreut, dass wir wieder Teil dieses Programms sein durften und wir hören ja auch schon, du bist heiser, du hast heute viel gesprochen. Wir wollten dich nicht länger in Anspruch nehmen, aber wir kommen gerne wieder. Wenn du nochmal irgendwas planst hier im Keller, wir sind sofort wieder mit dabei.
Dann reden wir wieder.
So machen wir es. Vielen Dank.
Danke euch.
Vielen Dank, Benjamin.
Ach so, ein aufregender Abend geht zu Ende. Wir sitzen im Auto, starten gleich die Rückfahrt nach Hause mit einem kleinen Zwischenstopp in Königs Wusterhausen. Für mich geht es noch nach Cottbus. Diesmal ohne Headsets auf dem Kopf, sondern wir werden einfach mal ohne Mikrofon miteinander reden. Das tun wir auch hin und wieder. Aber Sebastian, nochmal dein kleines abschließendes Fazit zur Eberswalde heute.
Ach, ich habe mich super gefreut.
Ja.
Es war wie immer bei diesen Veranstaltungen hier an dieser Location. Es ist einfach Wahnsinn. Man kommt hier hin, man erwartet eigentlich nichts und man kriegt so viel geboten. Also wir haben wieder Stars kennengelernt, ja, also quasi Synchronautoren und halt Beteiligte an der Serie. Für mich, als jemanden, der ja nicht in dieser Branche arbeitet wie du, Sascha, ja, du bist auch hier mit den, mit den Größen des Showbusiness auf du, ja, aber ich komme ja so ein bisschen schon außerhalb. Für mich ist es hier jetzt mal wieder ein Erlebnis. Mich hat wieder beeindruckt, dieser Perfektionismus und diese Detailverliebtheit, die reingesteckt worden ist. Man fühlt sich wie auf einem anderen Planeten. Ich fühle mich wie auf einem anderen Planeten. Ja, in einer Raumstation.
Also das auf jeden Fall. Also wir können euch nur ans Herz legen, wenn nochmal Besuchertag ist in Eberswalde, kommt auf jeden Fall vorbei. Wir lassen uns jetzt die Wurst schmecken, die wir als Gage bekommen haben. Ja. Hab schon zu Sebastian gesagt. So.
Das ist nicht das Schlechteste. Also eine Salami als Gage ist nicht das Schlechteste.
Ja, man fühlt sich wie ein Rockstar.
Ja.
In den Anfangsjahren, mit Anfang, Mitte 40, als Gage eine Salami. Nee, aber wir haben es gerne gemacht und wir kommen wirklich jederzeit wieder. Und legen euch einen Besuch in Eberswalde jederzeit ans Herz. Besucht mal raumschiff-eberswalde.de. Guckt mal, wann nochmal Besuchertag ist. Und wir hören uns dann in ein paar Jahren vielleicht nochmal wieder. Hoffentlich werden es nicht wieder zwei sein aus Eberswalde, aber schon bald wieder zu einem Thema unserer Wahl hier in diesem Podcast. Bis dahin. Tschüss.
Befinden wir uns an Bord der neuen Enterprise etwa 80 Jahre später und jetzt tragen auch Männer kurze Röcke, den sogenannten Scant.